Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind
Jenny,
Christian
und Elena und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen, in die Welt von Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind, in die Welt von schönen Prinzessinnen und bösen Hexen, von guten Feen, mutigen Abenteurern und verwunschenen Königreichen, in die Welt von Schneewittchen, Dornröschen und Hänsel und Gretel, aber auch in eine unbekannte Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen werden, die ihr noch nicht so gut kennt.
Wir unterteilen unsere Folgen in Märchenstunde und Märchenkunde. In der Märchenstunde sprechen wir euch ein Hörspiel ein, in der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns dann darüber aus und diskutieren und analysieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollten.
Und damit beginnen wir mit unserer Folge 110 und dem Thema Engel im Märchen.
Jenny, Elena, ihr erinnert euch ja bestimmt noch an unsere Weihnachtsfolge von Selma Lagerlöf, die Heilige Nacht, ne?
Ja.
Und du hast ja damals die Oma gelesen, richtig, Elena?
Das ist richtig, ja. Christian.
Die ja da eine ganz besondere Rolle spielt, ne, in der Leben von Selma Lagerlöf. Das ist ja in ihre Autobiografie eingebettet ein bisschen. Und bei der Vorbereitung auf die Folge dachte ich, weil wir jetzt ja auch in der Weihnachtszeit dann wieder sind, kann ich auch eine kleine Geschichte erzählen, die mit meiner Oma zu tun hat. Denn in der Geschichte von Lagerlöf steht ja, ich entsinne mich auch, dass sie schöne Lieder singen konnte, aber das tat sie nicht alle Tage. Eines dieser Lieder handelte von einem Ritter und einer Meerjungfrau und es hatte den Kehrreim, es weht so kalt, wohl über die weite See. Dann entsinne ich mich eines kleinen Gebets, das sie mich lehrte, und eines Psalmverses. Meine Oma hat auch viel gesungen, vor allen Dingen, wenn sie wütend war.
Ja. Sie hat gesungen, wenn sie wütend war?
Ja.
Das Schimpflieder?
Nein, so entweder die polnische Hymne oder so Volkslieder oder sowas. Ne? Meine Mutter, Mama, tut mir leid, ich muss das jetzt leider der Welt mitteilen, wenn sie sauer war, früher hat sie auch ganz viel gesungen, so 1, 2, 3 im Sauseschritt gehen alle Kinder mit so einer Todesstimme. Aber das nur am Rande. Kommen wir zu Oma zurück und werden wieder ein bisschen besinnlich. Denn meine Oma hat mir auch ein Gebet beigebracht auf Polnisch. Ich werde es erst auf Polnisch sagen und dann habe ich eine Übersetzung und auch noch eine deutsche Fassung, die ich gar nicht kannte. Meine Oma hat mir das, wie ich jetzt bei der Recherche rausgestellt habe, gar nicht ganz beigebracht. Das geht eigentlich noch weiter, aber den Großteil kenne ich eben von ihr und braver katholischer Haushalt damals eben. Da wurde immer, auch wenn ich bei Oma übernachtet habe, das habe ich häufig getan, abends immer gebetet und dann irgendwie Hörspiel angemacht und dann Ratzepü. Also das Gebet geht auf Polnisch ungefähr so. Aniele Boże, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, w dnie i w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszę ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. So, was habt ihr verstanden?
Nix.
Natürlich nicht.
Ich entschuldige mich jetzt schon für meine Aussprache übrigens im Nachhinein, ist schon lange her. Also wörtlich übersetzt ist ungefähr so, Engel Gottes, mein Beschützer, steh immer bei mir. Morgens, abends, Tag und Nacht sei immer da, um mir zu helfen. Beschütze meine Seele, meinen Körper und führe mich zum ewigen Leben. Amen. Und die deutsche Reimfassung, die ich gefunden habe, geht folgendermaßen. Heiliger Schutzengel mein, lass mich dir empfohlen sein. Tag und Nacht, ich bitte dich, beschütze, führ und leite mich. Hilf mir leben, recht und fromm, damit ich zu dir in den Himmel komme. Amen. Und ich dachte mir, weil das wunderbar eben zu der Lagerlöff-Geschichte passt und ja auch zu unserem Märchenstunden-Märchen ein bisschen, ne, wollte ich euch diese kleine Geschichte aus meiner Kindheit erzählen.
Das ist sehr cool.
Und obwohl ich dieses Gebet von meiner Oma beigebracht bekommen habe, hatte ich immer schon ein ambivalentes Verhältnis zu Engeln tatsächlich. Ne? Also so dieser kindliche Schutzengel-Glauben, ne, auf den wir später sicherlich noch eingehen werden, der hat mich schon auch immer begleitet, wird auch immer gesagt, ne, oh, der Schutzengel passt auf dich auf. Oder in der Adventszeit, wenn dann irgendwie Abendrot war, hat meine Mama immer gesagt, die Engelchen backen.
Oh, das finde ich süß.
Und klein Christian, die eifrigen HörerInnen wissen ja, dass ich leichtgläubig war als Kind, habe wirklich fest daran geglaubt, dass die Engelchen oben im Himmel die Weihnachtskekse für uns backen. Da habe ich deswegen immer gefreut, wenn abends der Himmel rot war. Und je öfter das war, desto mehr Kekse soll es natürlich auch geben, ne?
Ja, das ist schön.
Ja.
Cool. Also meine Oma hat mir auch ein Gebet beigebracht. Das hat auch mit Engeln zu tun. Ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt, davon gibt es ja auch eine Vertonung. Abends, wenn ich schlafen gehe, 14 Engel mit mir gehen. 2 zu Kopfen, 2 zu Füßen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt ganz hinkriege. 2 zur rechten Seite, 2 zur linken Seite. 2, die mich decken, 2, die mich wecken, 2, die mich führen ins himmlische Paradies. Das hat mir meine Oma beigebracht.
Aus Hänsel und Gretel ist das, glaube ich, der Abendsegen, oder
ja,
nicht?
Genau,
ne?
Ja, genau. Mhm. Das haben wir auch mal als Duett gesungen.
Ja,
ja.
Stimmt.
Ja.
Ja.
Mhm.
Schön.
Oh.
Ja, Elena, dich muss ich ja fast nicht fragen, nee. Oder?
Also du kommst ja auch nicht aus einem katholischen
Haushalt. Genau.
Also, und zwar das tatsächlich religiös gesehen nie ein Thema. Deswegen habe ich zu Engeln auch wenig Bezug. Mhm. Meine Mama findet Engel bis heute tatsächlich als Figur schön. Also jetzt nicht als religiös aufgeladene Figur, sondern einfach als Figur an sich. Ich glaube, da steckt einfach eher auch so ein ästhetisch niedliches Empfinden hinter. Das hat jetzt auch nichts Esoterisches oder sonst irgendwas.
Also als Figur, Statue oder sowas.
Ja, ja, genau. Okay. Also die mag das irgendwie, die hat auch, die hat ja auch mal viel gestickt und hat sich auch so Engel, daher habe ich das so ein bisschen, aber das war für mich tatsächlich nie wirklich eine Figur, mit der ich irgendwie viel anfangen konnte. Ich hatte allerdings ein Weihnachtsbuch, wo es um Engelchen ging. Mhm. Und das wäre auch meine Verknüpfung. Aber ich habe überlegt, vielleicht nehmen wir das auch als Rausschmeißer, weil wir ja auch auf den Weihnachtsengel im Speziellen noch zu sprechen kommen.
Ja, sehr gerne. Ja, aber das klingt schon mal vielversprechend.
Ja, es ist total kindlich. Es ist wirklich eine Kindergeschichte. Aber das ist quasi auch die einzige Assoziation, die ich so wirklich mit Engeln habe.
Ja, außer in der Weihnachtszeit wurde dann auch also Schutzengel und dieses Gebet eben, aber sonst hatte ich auch, ich fand Engel immer schön, so in der Kirche, auch auf Bildern oder eben als Statue oder wie auch immer.
Ja.
Aber so, dass ich jetzt so einen strengen Engelglauben hatte oder auch noch habe, eigentlich nicht unbedingt. Aber zu theologischen Sachen kommen wir später noch.
Hatte ich auch nicht. Also ich habe das auch eher mit Weihnachten verknüpft und auch mit so einem Schutzengel-Gedanken vielleicht, aber dann höchstens eher als Kind.
Ich fand das immer eher blöd, dass der Engel dann alles sieht, was ich mache. So auch an Quatsch und so.
Pragmatisch.
Ja.
So, aber da müssen wir jetzt als erstes klären, was ist denn eigentlich ein Engel? Und zwar ist als Engel in der Religionswissenschaft ein Zwischenwesen genannt zwischen Gott und Mensch. Die monotheistischen, abrahamitischen Religionen, also Judentum, Christentum und Islam, kennen Engel als Geistwesen in Menschengestalt, meistens mit Flügeln dann auch, die von Gott erschaffen wurden und ihm untergeordnet sind. Also stelle ich mir so ein bisschen vor wie seine Helferchen.
Ja, es ist nicht falsch, Jenny, kann ich ja schon mal sagen.
Im allgemeinen Sprachgebrauch versteht man unter Engeln jedoch Boten Gottes, die in einer monotheistischen Weltanschauung angebetet werden.
Quellen. Das ist schon mal inkorrekt, aber werde ich gleich korrigieren, Jenny, sorry.
Ja, auf das jeden gut, Fall, nein. Okay. Ist doch gut, wenn wir hier ein theologisches Korrektiv haben.
Gerne. Es geht um angebetet, ne? Also mach weiter erstmal, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Alles gut. Ja, Quellen für die Lehre von Engeln, ihrer Funktion und Ordnung sind die Schriften der jeweiligen Religion. Jetzt habe ich Angst, was zu sagen. Nein, Spaß. Im Judentum der Tanach, im Christentum die Bibel, also Altes Testament und auch Neues Testament und im Islam der Koran. Außerdem bereichern Heiligenlegenden, Auslegungen, Wundergeschichten und volkstümliches Erzählgut wie Sagen und Märchen die Vorstellungen von Engeln. Und auch in der Esoterik sind sie sehr verbreitet. Das kennt man ja eigentlich mit am häufigsten, dass man da diese ganzen kleinen Engelfiguren und so...
Okay. Habe ich auch was Schönes zu vorbereitet.
Hat man ja schon manchmal ein bisschen rausgehört. Ich finde, es ist Geschmackssache.
Ja, kann man so stehen lassen, ja.
Genau. Ja, manchmal werden auch in polytheistischen Religionen gottgleiche, aber nicht göttliche Wesen, die das Überirdische vermitteln können, mit Engel übersetzt oder verglichen. So zum Beispiel Deva sowie andere flügellose indische Halbgötter und Gottheiten. So, dann ergänz doch mal gerne.
Ja, dann gleite ich mal direkt in die krasse Theologie hier rüber.
Jetzt wird's hart.
Bei dem Thema muss das mal sein, sorry. Ja. Also die Angelologie, die hatten wir ja auch schon mal in einer Folge. Das heißt, die Lehre von den Engeln ist selbst eigentlich für TheologInnen ein komplexes Feld. Daher versuche ich gar nicht erst so manche Feinheit darzustellen. Sicherlich sind diese Finessen nicht so unwichtig, würden hier aber total den Rahmen sprengen, einfach auch zeitlich und auch von unserem Verständnis. Also obwohl ich eine theologische Ausbildung gemacht habe, manche Sachen waren mir auch zu hoch, ehrlich gesagt. Man könnte nämlich allein über Engel in der Bibel zum Beispiel einen eigenen Podcast machen oder nur über Engel im Alten Testament oder nur über Engel im Buch Jeremia oder was weiß ich.
Wir wollen es jetzt auch nicht übertreiben.
Also es ist wirklich ein weites, weites Feld und ich habe das versucht und das war gar nicht so einfach, das runterzubrechen. Also hier nur ein paar Basics, die wichtig zum allgemeinen Verständnis und für die Rolle der Engel im Märchen eben wichtig sind. In der Bibel gibt es über 200 Stellen, also vorweg, ich werde mich hier vor allem auf Christentum und Judentum, das geht ja zum Teil eben im Alten Testament Hand in Hand beschränken. In der Bibel gibt es über 200 Stellen, in denen Engel vorkommen. Im Althebräischen steht dort Malak oder Malach, im Altgriechischen Angelos, wobei beides einfach nur Bote übersetzt heißt. Und dieselben Begriffe, also Malach und Angelos, werden auch für menschliche BotInnen verwendet. Also es ist im Urtext gar nicht erkennbar. Außer aus dem Kontext halt, genau, aber von der Vokabel her wird ja nicht unterschieden zwischen, sag ich mal, himmlischen Boten und irdischem normalen Boten, der irgendwie vom König ausgeschickt wird oder so, ne? Erst in der Vulgata, der lateinischen Fassung der Bibel, wird zwischen Nuntius, also irdischer Bote, und Angelus, himmlischer Bote, unterschieden. Und wieder mal ein wunderbares Beispiel dafür, dass jede Übersetzung auch eine Interpretation ist, aber das nur am Rande. Wie man aus der Übersetzung schon schließen kann, haben Engel vor allem eine vermittelnde Funktion. In einem theologischen Handbuch habe ich eine sehr schöne Kurzfassung gefunden. Immer geht es in den alt- und neutestamentlichen Berichten über Engel um Begegnungen und Berührungen zwischen Himmel und Erde, zwischen göttlicher und menschlicher Sphäre. Engel treten als Boten Gottes oder als Mittler zwischen Gott und Menschen auf. Sie stehen stets im Dienste ihrer Botschaft und ihr Auftreten weist auf Gottes Nähe für die Menschen auf der Erde hin. Das hat Martin Schreiner so formuliert. Dabei waren diese Botenengel des Alten Testaments ursprünglich flügellos, meist namenlos, unbestimmbar und oft unerkannt in menschlicher Gestalt. Also gar nicht so mit Rauschekleid und Flügeln wie bei uns auf dem Weihnachtsbaum zum Beispiel, wer sich erinnert.
Ja, so inkognito, ne?
Ja, genau. Superman. Genau, richtig. Dass sie nur durch ihr Wort halt quasi als Boten Gottes dann identifiziert werden konnten. Es gibt auch sogenannte Deuteengel, die in Visionen, die für Menschen, selbst Propheten zum Teil, unklaren Zeichen Gottes verständlich machen müssen, weil im Laufe der Geschichte des Alten Testaments das Gottesbild immer ja transzendenter wurde, also dass Gottes Ratschlüsse von halbgöttlichen Wesen, sag ich jetzt mal, etwas untheologisch quasi gedeutet werden müssen, dass sie vom Menschen verstanden werden können. Dann gibt es noch eine Reihe von Sonderengeln, die mit dem eigentlichen Engelsbegriff jedoch nichts zu tun haben, nämlich die Cherubim, die Seraphim. Ich sollte eigentlich mal Seraphim heißen. Dann gibt es noch die sogenannten Gottessöhne auf Hebräisch Bnei Elohim und die Heiligen im Psalm 89,8, also nicht die Heiligen wie Maria und so weiter, die aber alle netterweise zu den himmlischen Heerscharen, also quasi dem Hofstaat Gottes, zusammengefasst werden. Diese sind teils Mischwesen, wie die Cherubim und Seraphim, die mit einem Löwenkörper zum Teil dargestellt werden, oder eben eine Vielzahl von Flügeln und Augen haben. Und es gibt ja so viele, googelt das mal, biblisch korrekte Engelsdarstellungen, das sieht schon ziemlich abstrus aus, wenn die da mit 8 Flügeln und auf jedem Flügel noch 8 Augen sind, das ist schon ein bisschen creepy. Ja. Man muss sich dabei natürlich vor Augen führen, dass diese Vorstellungen mittlerweile schon Jahrtausende alt sind und uns entsprechend fremd erscheinen. Ja. Ne? Zu guter Letzt gibt es noch die berühmt-berüchtigten Erzengel. Am bekanntesten sind die klassischen, biblisch namentlich bezeugten wie Michael, der Drachenbezwinger, Gabriel, der in Nazareth einer gewissen Maria erschienen sein und ihr erzählt haben soll, dass sie schwanger sei, und Raphael, der vor allem aus der Tobias-Geschichte bekannt ist, was die Vorstellung eines begleitenden Schutzengels vor allem geprägt hat. Der 29. September ist in der katholischen Kirche der Tag der Erzengel. In der evangelischen Kirche feiert man das Michaelisfest. Hat auch eine eigene Liturgie, eigene Lesung, eigene liturgische Farbe. Das ist noch so ein bisschen katholisches Überbleibsel quasi in der evangelischen Kirche. Aber eben auf Engel bezogen und auch nicht ganz unwichtig. Seit dem Konzil von Braga, um auf dich nochmal zurückzukommen, Jenny, das im Jahr 561 stattgefunden hat, dürfen Engel übrigens nicht angebetet, sondern nur angerufen werden. Also etwa wie die Heiligen in der katholischen Kirche, in dieser Mittlerfunktion eben.
Ja, das ist nur das Privileg für Gott, das
macht genau, Sinn. Genau, richtig. Mhm. Ja, genau. Vor allen Dingen im Mittelalter wurden die Engel mit Vorliebe, in Anführungszeichen, erforscht. Die lagen ja nicht auf dem Seziertisch, sondern ne, das hat man schön hier von unten aus der Ferne gemacht und... Ja, und es wurden unter anderem diverse Kategorien oder Abstufungen wie Himmelschöre festgelegt. Mittlerweile spielen diese Überlegungen in der praktischen Theologie jedoch kaum noch eine Rolle, beziehungsweise gelten als überholt, vor allen Dingen auch in der evangelischen Kirche.
Wie will man das erforschen? Das ist schon lustig, ne?
Ja, also auch berühmte Leute wie Thomas von Aquin haben sich da Gedanken zu gemacht und dann, ja, vielleicht hatten die auch Visionen, ich weiß es nicht so genau. Muss ja, ne? Ja, ja. Ja, das Fernsehen war noch nicht erfunden, irgendwie musste man sich beschäftigen. Klar. Wichtig ist hier nur eine Ansicht des Laterankonzils von 1251. Das hast du auch schon angedeutet, Jenny. Die Engel wurden als reine Geister von Gott am Anfang der Zeit gut erschaffen. Einige wurden durch ihr eigenes Tun per se böse. Vergleiche sogenannter gefallener Engel oder Luzifer, wie es ja bei Jesaja 14,12 heißt in der lateinischen Übersetzung. Also der Lichtbringer eigentlich wörtlich, also eigentlich ein positiver Name. Daraus hat sich eben ein Teil der Teufelsvorstellung entwickelt, der ein Gefolge auch von bösen Engeln hat. Zusammenfassend kann man auch sagen, dass sich die Engelsvorstellungen in Judentum und Christentum im Laufe der Jahrhunderte eher auseinanderentwickelt haben. Also wenn wir im Alten Testament und im frühen Mittelalter noch eine gewisse Deckungsgleichheit hatten, ist das eben durch die christliche Theologie des Mittelalters schon ziemlich vom ursprünglich jüdischen Hintergrund abgewichen. Engel gibt es auch im Islam, aber ich möchte es hier nicht noch komplizierter machen. Mhm. Als kurze Info muss hier reichen, dass zum Beispiel der Erzengel Gabriel dem Propheten Mohammed den Koran diktiert haben soll. Also auch hier eine zentrale und verkündende Funktion innehat.
Das heißt, Engel, wie wir sie kennen, sind halt wirklich eigentlich etwas, was aus diesen abrahamitischen Religionen stammt. Und da stellt sich natürlich die Frage, gibt es das irgendwie in anderen Religionen, Glaubensrichtungen, Philosophien auch? Und man kann sagen, jein, weil wir können halt dieses Konzept, was Jenny und auch vor allem Christian uns jetzt gerade erklärt haben, nicht eins zu eins auf andere Glaubensrichtungen übertragen. Wir haben jetzt gelernt, Engel sind Geistwesen in meist geflügelter Menschengestalt, die von Gott erschaffen wurden, ihm untergeordnet sind und seine Boten und Vermittler sind. In der Antike zum Beispiel, wenn wir an unsere Griechenland-Folge denken, wir haben ja dieses Jahr sehr viel Bezug zur griechischen Mythologie genommen, da gab es den Begriff Engel an sich noch nicht. Aber man kann schon Wesen finden, die vergleichbare Funktionen wie Engel erfüllen.
Ich weiß.
Ja?
Hermes.
Ganz genau. Oder in der römischen Mythologie dann Merkur. Ne? Genau, der Götterbote, der oft als Vermittler zwischen den Göttern und Menschen fungiert. Er ist der Überbringer von Nachrichten und hilft den Menschen, indem er eben diese göttlichen Botschaften übermittelt.
Und der hat ja auch schon die geflügelten Schuhe, meine ich, ne?
Ganz genau. In den alten mesopotamischen Religionen wie dem sumerischen oder babylonischen Glauben gab es auch Götterboten, die wieder als Vermittler zwischen Göttern und Menschen agiert haben. Und diese Boten waren oft Gottheiten selbst oder spirituelle Wesen, die eben diese göttlichen Botschaften dann überbrachten. Auch die alten ÄgypterInnen glaubten an verschiedene göttliche Wesen, die zwischen den Göttern und den Menschen vermittelten. Engel im Sinne eines höheren universellen Wesens existierten da zwar nicht direkt, aber es gab zum Beispiel Götterboten wie auch Horus, der als Mittler zwischen den Menschen und dem Himmel galt. Im Jesidentum glaubt man zum Beispiel an 7 Erzengel, von denen 4 mit den Erzengeln des Islam identisch sind. Der Zoroastrismus kennt die Amesha Spentas, das sind Manifestationen der Eigenschaften ihres Schöpfers. Die vedischen Religionen haben Apsaras, es tut mir leid, wenn ich das hier ganz katastrophal ausspreche, ich habe versucht rauszufinden, wie man das ausspricht, weiß es nicht. Auf jeden Fall sind das Wassergeister, die sich mit Hilfe von Flügeln fortbewegen können und den Menschen Weisungen der Götter überbrachten. Manchmal werden die auch so ein bisschen mit den Nymphen in der griechischen Mythologie verglichen, also ne, es ist keine 1:1 Entsprechung mit den Engeln, aber wir haben da eben diese Flügel, wir haben diese Vermittlerbotschaft, das ist ja schon etwas, was in diese Richtung geht. Und wir haben natürlich den Engel Moroni, der dem bekannten Joseph Smith erschienen ist und ihm wichtige Offenbarungen überbracht hat, nämlich im Mormonentum. Ne?
Also, Joseph Smith war ein Prophet. Dum, 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 dum.
Sorry dafür, aber der muss einfach sein. Genau, also auch da finden wir Engel. Das heißt, der Glaube an gottesähnliche, übernatürliche Wesen eint durchaus viele Religionen. Aber man muss natürlich berücksichtigen, das sind wirklich unterschiedliche Ausprägungen. Da der Mensch aber natürlich auch gerne nach Gemeinsamkeiten sucht, kann man die natürlich vor allem in dieser Funktion als Bote und Übermittler finden. Das auch nur als ganz kurzer Exkurs.
Ja, kommen wir nun zu meinem Lieblingsthema für heute, glaube ich fast, der Esoterik. Als ich zum Thema Engel in der Esoterik recherchiert habe, bin ich auf ziemlich viel, nennen wir es, Spannendes gestoßen.
Mhm. Das geht auch ziemlich schnell, ne? Also ich habe das Gefühl, also, wo Engel sind, ist Esoterik nur ein Wimpernschlag entfernt.
Das ist auch mein Eindruck tatsächlich, denn scheinbar haben esoterische Engelsvorstellungen in den letzten Jahren stark zugenommen. Und es gibt einen regelrechten Boom an diverser Lektüre. Engelsrufern, Engeltarot, Engelsrunen gibt es sogar. Mhm. Es gibt auch eine Menge angeblich auserwählter Leute, die uns Unwissenden gegen einen lächerlichen Obolus an ihren Engelsoffenbarungen teilhaben lassen möchten. Kurzum, es ist ein richtig krasser Markt für Engel entstanden. Und wenn ich manche biblische Vorstellungen wie die vieläugigen und flügeligen Cherubim und Seraphim schon schwierig und fremd finde, so trifft das auf die Vorstellung von Engeln im Esoterikbereich noch um ein Vielfaches mehr zu. Sie sind scheinbar pastellige Lichtwesen, die unumstößliche Wahrheiten aus dem Kosmos oder sonstigen anderen Sphären von wem auch immer bringen und uns im Finstern Wandelnden erleuchten können, wenn wir uns nur darauf einlassen.
Mach mal kurz eine Pause. Elena muss den Tee runterschlucken und nicht lachen.
Wichtig ist hier, wie gesagt, immer teures Equipment oder die zu entlohnenden Dienste eines Mediums.
Das muss ich auch mal ganz kurz einwerfen, wenn ich jetzt hier lache. Ne? Das ist halt auch das größte Problem, was ich damit habe. Wenn Menschen an sowas glauben wollen und wenn denen das was gibt und sie davon überzeugt, ne? Aber...
Ich hatte euch beiden, glaube ich, vor wenigen Wochen irgendwie eine Anzeige, die mir, warum auch immer, in den Feed auf Instagram gespielt wurde, geschickt, wo da eine... ganz verklärte Frau mit langen blonden Haaren uns in die Kamera sagte, ja, wir haben ein Webinar erschaffen und die Elben waren es, glaube ich, wollen uns in die vierte Dimension führen und die Priesterin so und so. Und ich habe auf die Pointe gewartet, dass Kalkofe um die Ecke springt und sagt, verarscht, ne? Aber das war offensichtlich ernst gemeint. Und da war ich erstmal ein bisschen schockiert, muss ich wirklich sagen, dass sowas dann tatsächlich auch so ernst genommen wird. Und wie gesagt, die machen damit, glaube ich, echt eine Menge Asche, um das mal salopp zu formulieren. Ja. Diese esoterischen Vorstellungen vermischen sich aktuell scheinbar immer mehr mit den christlichen Vorstellungen, was man bei einem Spaziergang über einen Friedhof der Wahl leicht feststellen kann. Und an dieser Stelle sei nochmal ganz klar gesagt, entgegen der Aussage von Andersen in dem Märchen, Verstorbene werden zumindest nach christlicher Vorstellung nicht zu Engeln. Die Engel sind, wie bereits gehört, direkt von Gott zu Beginn der Zeit erschaffen. Und es kommen wohl auch keine neuen dazu, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich kann euch ZuhörerInnen nur mal empfehlen, einfach die Begriffe Engel und Esoterik in eine Suchmaschine eurer Wahl einzugeben und euch vor allem Bildmaterial dazu anzuschauen. Viel Spaß!
Ja, ich habe mir heute die Frage gestellt, wie werden Engel in Kunst und Literatur dargestellt?
Jenny hat eine Frage.
Christian hat ja schon ein bisschen einführend erzählt zu den Cherubin. Allgemein kann man aber sagen, dass Engeldarstellungen eine lange Tradition haben. Klar, ist schon im Alten Testament drin gewesen und waren natürlich vor allem in christlichen Ikonografien zu finden. Ein früher Bericht über die bildliche Darstellung von Engeln findet sich also auch schon im Alten Testament. Zwei Engelskulpturen, also Cherubine, schmückten den Tempel Salomos. Größe und Bau werden genau beschrieben. Die Engel sind mit Flügeln dargestellt. Das war ja nicht von Anfang an so. Die Darstellung von himmlischen Wesen mit angedeuteten oder tatsächlichen Schwingen findet sich schon in Bildern aus Altägypten. In der Regel waren es weibliche Gottheiten. In dieser Art werden zum Beispiel Isis und Nephthys dargestellt. Die Flügel sind meist nicht separat am Rücken, sondern in Form von Federreihen an den Armen angesetzt. Also kann man richtig cool dann mit den Armen los. flattern.
Das sieht ganz cool aus. In einem Museum in Werl, im Forum der Völker, da liegt eine Mumie. Und auf diesem Sarkophag ist auch diese Neftis, glaube ich, ist in dem Fall dargestellt, wie die dann auch die Seele auch tatsächlich mal nicht sogar hochträgt. Also das sieht schon hübsch aus, ne?
Finde ich auch cool. Frühchristliche Kunst stellt Engel als Jünglinge und ohne Flügel dar.
Ja. Ich finde, das lassen wir drin, oder Elena?
Okay, aber ihr habt mich verstanden.
Ja, wir haben dich verstanden.
Also Jünglinge und keine Flügel.
Ja.
Also zum Beispiel bei der Auferstehungsgeschichte in der Bibel, weiß nicht, gehst du da drauf ein?
Nee, erzähl mal ruhig.
Ist es so, zwei Männer mit glänzenden Kleidern.
Ja, auch frühchristliche Theologen wie Tertullian erwähnen Engel schon als geflügelte Wesen. In der darstellenden Kunst werden sie erst über 100 Jahre später mit Flügeln dargestellt. Meist sind die Engel mit weißen Tunika bekleidet. Auch in der Gotik werden Engel in der abendländischen Kunst als Jünglinge dargestellt. Sie werden unter dem Einfluss byzantinischer Darstellung prachtvoller gekleidet oder tragen den Habit eines Mönchs. Es werden ihnen mächtigere Schwingen gegeben. Ein Heiligenschein zeigt ihre Lichtgestalt an. In den Darstellungen zur Apokalypse sind Engel als Helfer beim Weltgericht, vor allem in der Spätgotik, zu finden. Auch Darstellungen der Erzengel als kämpferische Schutzpatrone in der zeitgenössischen Rüstung.
Ganz cool. Also es gibt ganz tolle Weltgerichtsdarstellungen, wo dann Erzengel Michael da auch in Rüstung zum Teil steht, mit Schwert in der Hand und die Waage in der einen Hand. Dann sitzt die eine Seele auf der Seite und die andere auf der und die runterfällt, geht halt in die Hölle und die nächste dann halt in den Himmel. Also richtig beeindruckend. Ne?
Cool, aber man hat ja schon irgendwie auch so Darstellungen im Kopf, ne? Weil wenn man mal in ein Museum oder in eine Galerie geht, kommt man ja eigentlich an irgendwelchen Engelsdarstellungen auch gar nicht so richtig vorbei, oder?
Das stimmt, ja. Also zumindest, wenn da irgendwie auch religiöse Sachen ausgestellt sind, ist immer irgendwo. Ja. Und wenn auch nur auf der Sixtinischen Madonna bei von Raphael ist sie doch, ne? Ich will nichts Falsches erzählen, ne? Da unten die beiden Berühmten, der eine, der sich so aufstützt und der andere dicke, ne?
Ja, also ja das, genau.
Ne? Es geht eigentlich um die Maria, aber die Engelchen sind halt berühmt geworden, komischerweise.
Ja, auf jeden Fall. Die sind ja auch ausgeschnitten an ganz vielen.
Genau. Gibt's als Servietten und was weiß ich alles.
Ich hatte da mal eine Teedose.
Ach, guck mal.
Ja, in den vielfältigen Szenen der Renaissance mit der Verkündung an Maria, die Mutter Jesu, oder Weihnachtsszenen werden vor allem der Erzengel Gabriel oder Gruppen lobpreisender Engel dargestellt.
Mit Instrumenten ganz oft auch, ne?
Genau. Die im Stil der Epoche gemalten Engel sind zum Beispiel durch die Bilder von Giotto und Raffaello bekannt. Auch im Barock.
Raffaello.
Ja, das passt jetzt nicht, da denke ich eher an
Winter.
Ja, stimmt.
Auch im Barock werden Engel weiter in ihrer Majestät prachtvoll dargestellt. Es werden aber auch die auf hellenistische und byzantinische Vorbilder zurückgehenden Kinderengel, also Puten, sehr populär.
Putten, nicht Puten.
Bock, bock.
Gubbel, gubbel.
Ich habe hier auch Doppel-T stehen.
Ja, Weihnachtszeit ist Truthahnzeit.
Ich glaube, bei uns gibt es auch eine Pute zu Weihnachten. Also es ist nicht so weit hergeholt.
Okay, es sei dir verziehen.
Ja, zumindest seit Caravaggio vermischen sich Engeldarstellungen mit der Art, wie schon in der Antike der Liebesgott Eros Amor abgebildet wurde.
Oder von Bouguereau diese Engel, ne? Diese berühmten.
Ja.
Genau, also da gibt es ja super viele Beispiele. Durch den Einfluss des Zeitalters der Aufklärung trat die Darstellung von Engeln aber in der Kunst zurück. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts finden sich anstelle der traditionellen jünglingshaften Darstellungen häufig weibliche Engelsdarstellungen in der bildenden Kunst. Mhm. Beispiele für Engelsdarstellungen in der modernen Kunst des 20. Jahrhunderts finden sich bei Paul Klee oder bei Ernst Fuchs.
Oder der berühmte Engel von Barlach, der in Köln in der, wie heißt die evangelische Kirche, in der Fußgängerzone schwebt. Der hat auch keine Flügel, ist so eine riesige Bronzestatue, die da im Kirchenschiff hängt.
Kenne ich nicht.
Ich habe da mal gewohnt und studiert, deswegen weiß ich das. Ich meine.
Keine Ahnung.
Also es ist auch ziemlich bekannt, da fahren auch Leute hin, um sich extra den Engel anzugucken tatsächlich.
Okay.
Und ich finde den gar nicht mal so toll, aber es ist eine andere Geschichte.
Gehen wir jetzt ein bisschen weg von der Darstellenkunst hin zur Literatur, weil das könnte man jetzt noch natürlich ausführen.
Können wir auch einen eigenen Podcast
machen.
Genau, das lassen wir aber, weil wir wollen ja eigentlich noch über was anderes reden. Engel gibt es aber nicht nur in der christlichen Literatur. Neben esoterischen Literatur, Weihnachtsgeschichten, Romanen gibt es auch klassische Werke, die sich mit der Thematik beschäftigen. Deswegen habe ich jetzt versucht, ein bisschen klassischer zu werden. Friedrich Dürrenmatt bedient sich in Ein Engel kommt nach Babylon, zwar noch biblischer Muster, doch ist bei ihm ein ironischer Ton unüberhörbar. Das höchst unterhaltsame Theaterstück mit seiner Intention, weshalb es in Babylon zum Turmbau kam, stellt zwar einen Engel als zentrale Figur in den Mittelpunkt der Handlung, doch bringt es für das Motiv Engel heute nichts Besonderes.
Ich finde Dürrenmatt ja prinzipiell cool, also die Physiker und so. Das ist ein toller Humor, mag ich. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Kenne ich nicht das Stück, aber muss ich mir dann mal anschauen.
Bedeutsamer für die kritische Auseinandersetzung mit Engeln hingegen sind die Beispiele von Kurt Oskar Buchner und Ilse Eichinger, denn sie greifen die Frage nach der Existenz von Engeln auf je unterschiedliche Weise auf. Oftmals werden durch Negativerfahrungen, sogar Lebenskrisen schlimmster Art, der Wunsch nach Hoffnung durch Engel hervorgerufen, wie dies zum Beispiel bei Buchner die Frage dann darstellt, warum kamen die Engel nicht? Na, also wenn irgendwas Schlimmes passiert, warum hilft mir denn da jetzt kein Engel?
Theodizee-Frage letztlich.
Genau, im Prinzip schon ein bisschen vielleicht runtergebrochen, weil die Engel sind ja jetzt nicht ganz so mächtig wie Gott.
Genau, haben wir gelernt heute.
Genau. Auch in Eichingers Kurzgeschichte Engel in der Nacht geht es um den Beweis der Existenz von Engeln.
Warte kurz, ich muss mal eben husten.
Nicht ersticken, ein Engel kommt nicht.
Das haben wir jetzt gelernt. Zu mir sowieso
Engel
nicht.
Steigt hier nieder.
So, jetzt bin ich wieder bereit.
Ja.
Entschuldigung.
Du musst es ja schneiden.
Ja, Engel spielen auch in der modernen Literatur eine vielschichtige Rolle, die oft als Reaktion auf Trostsuche oder das Gefühl eines metaphysischen Exils gedeutet wird. Sie werden nicht mehr nur als religiöse Boten gesehen, sondern dienen als Symbole für existenziellen Trost, menschliche Interaktion oder eine kritische Auseinandersetzung mit der modernen Welt. Autoren nutzen Engelsfiguren, um Themen wie Bedrohung, Unendlichkeit, Hoffnung oder die Möglichkeit des Menschseins zu thematisieren. Der Engel schwieg von Heinrich Böll zum Beispiel ist auch ein berühmter Roman. Hier wird die Engelsfigur als Motiv für Trost und Hoffnung in Zeiten der Unsicherheit genutzt. Also wir sehen, es gibt eine Menge Beispiele für Literatur und auch Kunst. Also der Engel ist eigentlich doch sehr präsent in beiden Dingen. Kennt ihr eigentlich den Weihnachtsfilm Ist das Leben nicht schön?
Natürlich.
Ja. Ja, ne?
Jedes Mal, wenn ein Glöckchen klingelt, bekommt ein Engel seine Flügel.
Genau. Ja, das finde ich auch so schön. Weil das fiel mir jetzt, mir persönlich fiel das ein, weil das ist auch, finde ich, immer so ein Muss-Weihnachtsfilm mit dem Clarence.
Ja, der ist auch so melancholisch wie der Andersen, aber mit einer schönen Endaussage, ne?
Genau, genau. Also es geht ja im Prinzip darum, dass der Protagonist, weil er viel Geld verliert, sich dann das Leben nehmen will, weil er sich die Welt und seine Familie ist besser ohne ihn dran. Und dann kommt der Clarence, der noch keine Flügel hat.
Nicht der schielende Löwe.
Und der sich als Engel etablieren möchte und hilft ihm und bekommt dann zum Schluss, Achtung, Spoiler, bekommt dann zum Schluss seine Flügel.
Ja, das ist wirklich ein schöner Film. Ja. Ich mag den auch gerne. Aus den 40ern ist der, meine ich, ne? In Schwarz-Weiß auf jeden Fall noch.
Ja, genau.
Ja, genau. Ja, dann können wir ja jetzt eigentlich zu unserem Engel, nämlich dem Engel von Hans Christian Andersen aus unserer letzten Märchenstunde überleiten. Und ich glaube, Jenny, da gehört dir auch erstmal das erste Wort, ne?
Genau. Ich habe jetzt nicht super viel Infos, wie wir das von Andersen kennen, aber es ist ein Märchen von Hans Christian Andersen. Und das Märchen erschien am 11.11.1843 mit drei anderen Märchen in New Fairy Tales, First Volume, First Collection by C.A. Reitzel.
Und jetzt auf Dänisch der Titel. Ich weiß nur noch First Assembling.
Genau. Ja, die vier Märchen, die da erschienen, hatten bei den dänischen Kritikern auch durchweg gutes Feedback bekommen. Mhm. Ja, mehr habe ich nicht.
Kann man ja schon mal mitarbeiten, ne?
Bisschen. 11.11., also
St. Martin.
Karneval.
Ja, und Karneval, genau.
Ja, richtig. Genau, stimmt.
Ja, ich hatte noch gelesen, dass er irgendwie ein bisschen inspiriert wurde, weil da irgendwie der Sohn einer Jugendliebe von ihm verstorben ist.
Mhm.
Und das hat wohl auch Einfluss auf die Geschichte gehabt. Also über Andersen sexuelle Orientierung wird ja nach wie vor viel spekuliert. Und das ist einer der Männer, in die Andersen als junger Mann verliebt gewesen sein soll. Der hat dann aber später eine Familie mit einer Frau gegründet und eben mindestens ein Kind scheinbar in die Welt gesetzt. Und dieses Kind ist wohl jung verstorben. Und das hat irgendwie auch diese Geschichte mit ausgelöst oder beeinflusst zumindest.
Mhm. Okay.
Wir wissen ja, dass Andersen sehr viel aus seiner Biografie.
Genau, bei der kleinen Meerjungfrau ja auch, wie auch immer.
Hat, genau, ja.
Ja, da es sich ja um ein Kunstmärchen handelt, gibt es eigentlich keine wirklichen Varianten im engeren Sinne. Wir haben also kein RTU oder ähnliches. Engelsgeschichten im Zusammenhang mit Sterbenden bzw. Verstorbenen gibt es aber vor allem seit dem 19. Jahrhundert vielfältige. Als Beispiel möchte ich hier, weil ich die sehr schön finde, ein Bündel weißer Narzissen von Luise Rinser nennen. Mhm. Und es gibt aber noch viele, viele andere mehr. Bei den Adaptionen sieht es diesmal auch sehr mau aus. Es gibt zwar durchaus einige illustrierte Einzelausgaben des Märchens, die zum Teil auch sehr schön sind. Also einige ein bisschen kindlich-kitschig und einige so ein bisschen, ja, so pastellig-esoterisch wirkend, sag ich mal. Aber ich habe weder einen Film noch ein Hörspiel oder eine Oper gefunden. Also es gibt Hörbuchfassungen irgendwie, gerade bei den anderen Gesamtaufnahmen. Aber so ein richtiges Hörspiel hier mit Landestheater, was auch immer, habe ich leider nicht gefunden diesmal.
Kennt ihr dann das Märchen von früher? Also ich nicht.
Ich also auch von nicht. Früher nicht. Ich kannte das eben. Ich habe das ja auch vorgeschlagen. Aber auch erst habe ich im Erwachsenenalter das erste Mal gelesen, vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so
viel. Also ich würde auch sagen, dass das vergleichsweise unbekannt ist, oder?
Ja, eigentlich schade, weil ich finde es sehr schön. Also es ist natürlich auch, ja, wie das bei Andersen oft so ist, hat diese melancholische Grundstimmung. Hat mich so ein bisschen auch an Der glückliche Prinz von Oscar Wilde erinnert. Ich hatte
auch Oscar Wilde Vibes,
wo am Ende ja auch der Engel, und das kommt später auch nochmal, dann da das zersprungene Bleiherz und den toten Schwelberich in das Paradies bringt. Oder eben das Mädchen mit den Schwefelhölzern, die dann ja auch, wenn auch nicht von einem Engel, aber von der verstorbenen Großmutter dann von der Seele eben, also ihre Seele in den Himmel geholt wird. Und
Ich habe ein bisschen mehr. Weil wir interpretieren natürlich wieder, ne?
Wenn ich anfange zu schnarchen, weck mich bitte. Nein. Ich bin ganz nicht. Ohr, Elena.
Auf jeden Fall steckt in dem Märchen echt eine ganze, ganze Menge drin. Ich habe mich wieder auf ein paar Sachen fokussiert, weil sonst würde das noch weiter ausufern. Was wir erstmal festhalten können, ist aber, dass das Märchen von Hans Christian Andersen, der Engel, eine sehr religiös-moralische Erzählung ist und sich mit seinem titelgebenden Protagonisten, dem Engel, genau dem Bild bedient, das wir jetzt auch mit unserem Blick auf die theologisch-historische Entwicklung und Funktion eigentlich schon so ein bisschen herausgearbeitet haben. Also, muss man anders so sagen, ich glaube, niemand, der das Märchen gehört hat, denkt sich, hey, so stelle ich mir Engel überhaupt nicht vor. Ich glaube, das war ein Auftreten des Engels, wie wir ihn auch erwarten würden, oder?
Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Also schon theologischer Hintergrund, aber ganz viel Volksglauben auf jeden Fall drin, ne?
Genau. Ja. Und so wie der Engel agiert und wie er dargestellt wird, ist das auch etwas, was total zu unserem Bild vom blond gelockten Engel im weißen Walla Walla Kleid passt, oder?
Das ist ja auch ein Kind.
Genau.
Ja. Und sanft und lieb und genau.
Ja, da wir aber inzwischen ja InterpretationsmeisterInnen sind, geben wir uns mit dieser doch recht allgemeinen Feststellung natürlich an dieser Stelle nicht zufrieden, sondern steigen ein bisschen tiefer in das Kunstmärchen ein und werfen dabei zunächst und vor allem einen Blick auf die Rolle und Funktion des Engels. Und da können wir feststellen, dass sich natürlich genau das bestätigt, was Christian vorhin als theologische Funktion von Engeln herausgestellt hat. Es ist ein Bote und ein Vermittler zwischen Himmel und Erde, also zwischen Gott und den Menschen. Der Engel ist in dem Märchen die zentrale Figur, der von Gott zur Erde herabsteigt, um das gute Kind, so heißt es ja, aufzunehmen und in dem Himmel zu tragen. Das heißt, da gibt es natürlich auch eine Wertung. Ne? Es gibt schon mal gute Kinder und böse Kinder, die es vielleicht nicht verdient haben.
Nun sprecht, wie ich es hierinnen finde, sind es gute Kinder, genau. Sind es böse Kind.
Und die bösen Kinder, die werden dann von den kleinen Teufelchen abgeholt und direkt in die Hölle transportiert.
Könnte man vielleicht oder so weiterdenken. Oder vom
Knecht Ruprecht in den Sack gesteckt, wie es in einem schönen Weihnachtsgedicht heißt aus meiner Kindheit.
Auf jeden Fall zeigt diese Bewegung, ne, von oben nach unten und wieder hinauf eigentlich so symbolisch den Kreislauf von Leben, Tod und Erlösung. Der Engel verkörpert die Überschreitung der Grenze zwischen Diesseits und Jenseits. Er bewegt sich frei zwischen beiden Sphären und verbindet sie eigentlich in so einem Akt göttlicher Liebe. Klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber der Engel in diesem Märchen ist ja wirklich sehr liebespendend. Er ist aber auch ein Tröster und Begleiter, denn während dieser Himmelfahrt ist der Engel ja immer an der Seite des verstorbenen Kindes. Er steht ihm bei. Er steht ihm bei, er spricht zu ihm und erklärt die Vorgänge. Er ist nicht furchteinflößend, sondern gütig und sanft. Also eine Gestalt, die den Tod entdramatisiert und ihm etwas Schönes und Trostvolles verleiht.
Aber auch nicht irgendwie arrogant abgehoben. Ich bin Engel, halt die Klappe.
Ja, genau.
Was überhaupt fragst nicht. Du so blöd, ne?
Die wirken ja so ein bisschen
Wie auf einer Ebene
genau,
fast.
Genau, voll.
Ja, wie Spielkameraden oder so.
Genau, ja. Und damit nimmt der Engel dem Tod natürlich auch den Schrecken und verwandelt ihn eben ganz im christlichen Sinne in eine Heimkehr zu Gott. Es ist so ein bisschen wie so ein Nachhausekommen, könnte man vielleicht sagen. Wir haben den Engel in diesem Märchen auch als Symbol göttlicher Gerechtigkeit und Liebe. Denn der Engel entscheidet, welche Blumen in den Himmel aufgenommen werden und damit, was in Gottes Augen wertvoll ist. Er wählt eben nicht nur diese reichen Prachtblumen, Zitat, sondern auch die verachtete Butterblume, das wilde Stiefmütterchen und schließlich die verdorrte Feldblume, die ja eigentlich nichts anderes ist als Abfall. Durch diese Auswahl zeigt der Engel die göttliche Perspektive. Nicht äußerer Glanz oder gesellschaftliche Bedeutung zählen, sondern innere Schönheit, Demut und stille Hingabe. Der Engel fungiert somit als Instrument göttlicher Werteordnung, die sich deutlich von menschlichen Maßstäben unterscheidet, weil sie das Innere zu sehen vermag, den wahren Wert einer Sache. Das ist ja generell bei Andersen immer ein ganz, ganz großes Thema. Ne? Dieser Blick ins Innere, der Charakter, das wahre Wesen eines Menschen. Auch die Todessymbolik spielt hier erneut eine Rolle, denn die Feldblume ist bereits verdorrt und wurde deswegen ja achtlos weggeworfen. Also die Menschen sehen eigentlich gar nicht mehr, was sie eigentlich geleistet hat, denn sie hat einem kranken Jungen Freude und Hoffnung geschenkt. Und auch in ihrem vertrockneten Zustand, so beschreibt Andersen ja das, hält sie noch die Erde zusammen. Also es ist eigentlich gar nicht so, dass sie nicht schon noch so eine gewisse Kraft hätte. Die Menschen haben aber gar keine Verwendung mehr für sie. Sie ist aus menschlicher Sicht eben tot, genau wie das Kind. Tatsächlich fängt da die Reise aber eigentlich erst an.
Und Andersen macht hier noch einen Psalmbezug. Jetzt muss ich es auswendig hinkriegen. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind vorübergeht, so ist sie nimmer da und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. Die Psalmnummer weiß ich jetzt nicht, aber das müsste ungefähr so hinkommen.
Ja,
okay, ne?
Das passt ja sehr, sehr gut.
Genau.
Ja.
Also ich finde das sehr grausam, dass die Blume dann einfach verdorren lassen, weil das war das Liebste, was der Junge hatte. Und dann ist der Junge tot und dann gießen die nicht mehr.
Ja, letztlich seine Möglichkeit an Teilhabe. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Also ich fand das so rührend, wie er dann sich den Buchenzweig den Grünen über den Kopf gehalten hat und sich dann in den Wald geträumt hat, weil der einfach nicht aufstehen konnte. Also total süß und melancholisch traurig zugleich. Ne? Bittersüß, wie man Andersen eben ist.
Genau, und ein voll großer Symbolgeist zu den Blumen, sage ich auch gleich noch ein bisschen was. Der Engel ist aber genau das, was eigentlich in der Blume eben nicht gepflegt wird, weil die Blume könnte ja auch ein Träger für Erinnerung sein an dieses tote Kind, aber okay, scheinbar will man sich nicht erinnern oder
legt
da keinen Wert drauf.
Ja, das finde ich so krass.
Aber vielleicht ist auch niemand mehr da, der sich daran erinnern kann, einfach weil der Rest der Familie auch schon tot ist oder
das
war ein Waisenkind oder wie auch immer. Ne?
Ja,
das habe ich zwischenzeitlich auch gedacht, ob es ein Waisenkind ist.
Es wird ja auch nicht gesagt, oh, du kommst jetzt heim zu den Eltern in den Himmel oder so. Oder also irgendwie bleiben die Eltern da so ein bisschen außen vor.
Ja, das lebt ja auch in diesem Keller. Ne?
Ja.
Man weiß es nicht.
Oh, ja, vielleicht so einsam wie das Mädchen mit den Schwefelhölzern wahrscheinlich.
Ja, das kann auch gut sein. Aber wer die Erinnerung ja lebendig hält oder wer auch selbst ein Träger von Erinnerung ist, ist natürlich der Engel. Denn im mittleren Teil des Märchens hat das Märchen ja einen erzählerischen Wendepunkt. Der Engel enthüllt seine eigene Vergangenheit, denn genau er war einst der kranke Knabe, der die vertrocknete Blume geliebt und gepflegt hat. Und damit wird der Engel zu einer Personifikation von Erinnerung und Erlösung. Das irdische Leid wird im Himmel verklärt, aufgelöst und der Engel bezeugt, dass kein Schmerz, keine Liebe und kein Opfer auf Erden vergessen bleibt. Er steht also für die Verwandlung des Leidens in Seligkeit. Der Engel verkörpert aber auch die göttliche Ordnung, denn am Ende des Märchens vollzieht sich durch den Engel ja ein eigentlich heiliger Akt. Das Kind wird zu Gott getragen, Gott drückt es an sein Herz und es erhält selbst Engelsflügel. Der Engel führt nicht nur das Kind, sondern vollzieht auch die göttliche Ordnung, in der das Gute, hier nämlich das Kind und die treu gepflegte Blume, verewigt wird und sich im ewigen Leben dann auch erfüllt. Und damit wird der Engel zum Werkzeug göttlicher Schöpfung und Wiederherstellung. Das heißt, als kleines Fazit, der Engel in Andersens Der Engel ist die moralisch-theologische Schlüsselfigur des gesamten Märchens. Er trägt die Handlung, er verkörpert Mitgefühl, göttliche Liebe und die Umwertung irdischer Werte. Durch ihn wird der Tod eines Kindes, was ja eigentlich einer der schrecklichsten Schicksalsschläge überhaupt im Leben ist, nicht zum Verlust, sondern zum Übergang in eine höhere, ewige Daseinsform. Er offenbart die zentrale Botschaft von Andersen. Das Gute, Reine und Liebevolle bleibt in der göttlichen Ordnung erhalten, selbst wenn es auf Erden verachtet oder vergessen wurde. Siehe Feldblume.
Und passt dann irgendwie quasi antithetisch ja trotzdem sehr gut in die Weihnachtszeit, wo wir ja die Geburt eines Kindes feiern eigentlich. Ne?
Voll, ja, voll. Hast du das bei der Auswahl bedacht oder ist dir das jetzt gerade
aufgefallen? Das ist mir gerade jetzt erst, wo ich deinen Ausführungen also, so lauschte, dachte ich, ja, das passt doch wie, ja. Entschuldigung, Arsch auf Eimer, ja, ne?
Voll. Also ja. Wenn du das nämlich jetzt noch bedacht hättest, dann wärst du ja das Mastermind hier gewesen.
Tja, unbewusst.
Ja, unser Unterbewusstsein arbeitet einfach schon.
Vielleicht hat ein Engel mir das gerade offenbart, ich weiß es nicht.
Ja, wie gerade angedeutet, haben wir neben dem Engel in diesem Märchen noch ein weiteres wichtiges Symbolsystem, das mich im ersten Moment tatsächlich so ein bisschen auch an Oscar Wilde, aber an der eigensüchtige Riese erinnert hat, nämlich die Blume. Ja. Sie sind ja Teil dieser ganzen himmlischen Reise und von Anfang an auch Teil der Aufgabe, die der Engel erfüllt. Denn er holt ja nicht nur das tote Kind, sondern auch die Blumen. Und da kann man sich natürlich fragen, was soll uns das sagen? Ähnlich wie zum Engel sind eigentlich auch die Blumen ein Bindeglied zwischen Erde, Himmel und Mensch. Der Engel pflückt sie auf der Erde, um sie zu Gott hinaufzutragen, wo sie noch schöner als auf der Erde blühen können.
Ja, ein bisschen den Paradiesgarten aufforsten, ne?
Ja, genau. Also wir können die Blume als Symbol für das Gute, Schöne und Reine im Leben eines Menschen verstehen. Liebe, Fürsorge, Unschuld, Hoffnung, eigentlich das, wofür auch ein Kind steht. Und damit sind die Blumen hier ein Träger des Guten, die der Engel Gott darbringt. Quasi wie so eine Opfergabe oder so ein Zeichen menschlicher Tugend. Mhm. Die Blumen sind aber auch ein Symbol für die toten Kinder. Denn die Blumen und auch insbesondere das Pflücken der Blume zeigt ja, wenn man eine Blume pflückt, entwurzelt man sie, man entzieht sie ihrem Lebensraum, man raubt ihr die Lebenskraft, denn gepflückte Blumen welken, sprich sie sterben. In dem Moment, wo ich sie rausreiße, unterschreibe ich ihr Todesurteil.
Auch da wieder Bibel, ne? Denn alles Fleisch ist wie Gras, das Gras ist verdorrt und die Blume abgebrochen.
Ja, Andersen war sehr bibelfest. Ja. Das heißt, die Blumen werden bildlich genauso aus dem Leben gerissen wie die Kinder. Im Himmel aber blühen sie wieder. Und auch das lässt sich ja auf die toten Kinder übertragen, denn im Himmel bekommen sie das, was ihnen ihr früher Tod verwehrt hat. Die Chance auf Leben in voller Entfaltung. Genauso wie die Blumen dort können sie ihre Pracht entfalten. Die stehen, die weinen gleich.
Ja, und im wahrsten Sinne des Wortes aufblühen, ne?
Ja. Also, ja.
Ich finde das einfach so traurig.
Ja, ja, es ist auch.
Die Blumen spiegeln aber auch die göttliche Hierarchie, die göttliche Werteordnung wider. Denn der Engel und das Kind pflücken nicht nur, wir haben es vorhin schon angesprochen, die reiche Prachtblume, sondern eben auch das verachtete Butterblümchen, das wilde Stiefmütterchen. Und am wichtigsten wird schließlich die Blume, die kein Mensch beachtet, die niemand mehr sieht, die verdorrte Feldblume.
Ich muss gerade ein bisschen an Alice im Wunderland denken, weil ich ihn vor ein paar Tagen gesehen habe. Tatsächlich, also die alte Disney-Zeichentrickverfilmung, wo sie bei den Blumen da im Garten ist und dann, pfui, Unkraut, ne? Also dann, wo sie ausgestoßen wird, weil sie eben, sie duftet ja gar nicht, ne? Und das sollen Blütenblätter sein, hahaha. Also,
passt ja irgendwie auch zu der Feldblume.
Ja,
ne?
Genau.
In der Auswahl dieser Blumen spiegelt sich auch Andersens zentrale Idee wieder. Gott liebt das Kleine, demütig und scheinbar wertlos ebenso und oft vielleicht sogar mehr als das Schöne und Glänzende. In der Symbolik der Blumen wird so eine Umkehr menschlicher Werte vollzogen. Die prachtvollen Rosen stehen für äußere Schönheit, gesellschaftlichen Glanz, vergängliche Pracht. Die bescheidene Butterblume und das wilde Stiefmütterchen stehen für Einfachheit, Natürlichkeit und Bescheidenheit. Die verdorrte Feldblume wird zum Symbol des verborgenen Leidens und damit auch der stillen Liebe, die Gott vielleicht auch am meisten schätzt. Der Engel erkennt den wahren Wert dieser vertrockneten Blume natürlich, denn es war ja seine Blume. Sie war Teil seiner eigenen Leidensgeschichte. Sie gehörte ihm, einem kranken Jungen, der in einem kalten und dunklen Keller leben musste. Er wurde quasi genauso weggeworfen, weggesperrt wie die Feldblume. Für ihn, krank und arm, also in der Gesellschaft doppelt aussätzig, gab es einfach keinen Platz in der Welt, die von Oberflächlichkeiten geblendet ist.
Und
ne?
Kinder haben eh keine Lobby, auch heute nicht. Ne?
Das ist richtig. Und die Welt bewertet Menschen, auch das ist ja heute noch so, genau wie die Feldblume eigentlich, nach ihrer Funktion für die Gesellschaft. Und nach kapitalistischen Maßstäben fällt der Wert eines kranken und armen Menschen leider sehr gering aus.
Gerade auch eines kranken und armen Kindes, denn damals, zur Entstehungszeit des Märchens, waren Kinder ja durchaus auch noch berufstätig. Ne?
Richtig, ja, absolut.
Und dann doppelt unnütz. Ne?
Mhm. Ja. Das heißt, hinter dieser ganzen Blumenthematik verbirgt sich eine moralische Funktion. Total. Die Blumen lehren, dass Güte, Hingabe und Liebe nicht äußere Werte in Gottes Augen zählen. Und man kann das, glaube ich, auch aus dem religiösen Kontext loslösen. Es zählt natürlich eigentlich auch für uns Menschen und nicht erst nach unserem Tod, sondern unsere Welt wäre vielleicht auch eine bessere, wenn wir darauf mehr Wert legen würden.
Und von daher, trotz aller Traurigkeit und Melancholie, ist das doch eine schöne Weihnachtsbotschaft, die total, in dem Märchen steckt, oder?
Total. Wie die Kinder, die die Engel zu sich holen und wie uns ja auch der Engel zeigt, er hat ja auch seine eigene Geschichte und diese eigenen Geschichten haben auch die Blumen. Das deutet Andersen zum Beispiel sprachlich an, indem er ihnen bestimmte Attribute zuspricht. Die prachtvolle Rose wurde von böser Hand gepflückt. Steckt eigentlich drin, Schönheit weckt Begehrlichkeiten, Neid und Missgunst. Die Butterblume ist verachtet, das Stiefmütterchen wild. Also jede Blume, genau wie jedes Wesen auf der Welt, trägt sein Schicksal. Und von besonderer Bedeutung ist eben jetzt hier die schon oft erwähnte Feldblume. Sie erinnert an den armen, kranken Knaben, vielleicht auch generell an die Armen und Kranken in der Gesellschaft und ihr stilles Leben voller Sehnsucht nach Licht und Liebe.
Ein bisschen haben wir auch die Stände in den Blumen halt dargestellt, ne?
Voll, ja, total. So unscheinbar die Feldblume auch ist, man sieht es ja nicht an, aber sie hat eigentlich eine absolut wichtige Rolle erfüllt. Vielleicht eine viel wichtige Rolle als die Rose, die halt schön an der Hecke blüht. Die Feldblume hat halt Hoffnung und Freude geschenkt. Sie war eigentlich das Licht im, ja, sehr entbehrungsreichen Leben des kleinen Jungen. Die Menschen sehen es aber nicht, machen sich auch gar nicht die Mühe, vielleicht auch mal darüber nachzudenken, sondern sehen nur, sie ist verdorrt, sie muss weg. Totes hat im Leben keinen Platz. Also weitergedacht findet hier auch die Verdrängung des Todes aus der Welt der Lebenden statt. In dem Moment, wo du als Mensch tot bist, ja, lieber weg. Wollen wir vielleicht nichts mit zu tun haben.
Klappe zu auf für tot, ja.
Das hat mich auch an den Tannenbaum total erinnert.
Ja, genau.
Ja, hast du auch recht. Stimmt.
Ja,
ja, der wird ja dann auch einfach weggeschmissen.
Ja,
das
zerhackt ist ja und im verbrannt, Prinzip, ja.
Genau. Und anders als beim Tannenbaum, der dann halt einfach verbrannt wird.
Der Geschichte war es vorbei.
Ist es im Himmel zum Glück ein bisschen anders, denn wenn diese Blume schließlich von Gott geküsst wird und Stimme erhält, Zitat, um im Chor der Engel mitzusingen, geschieht hier eine symbolische Verwandlung. Das, was auf Erden tot und vergessen war, wird im Himmel lebendig und ganz wichtig Teil einer Gemeinschaft. Also der Engel, der kranke Knabe, der immer der Aussätzige war, um den sich, ja gut, der Nachbarsjunge kam mal vorbei, okay, aber der da irgendwie eingesperrt an seinem Keller bettlägerig war, eigentlich total unmenschlich. Ich meine, wenn du krank bist und dann noch im Keller, wie sollst du da genesen oder ein menschenwürdiges Leben führen? Aber im Himmel plötzlich gehört er dazu. Er ist Teil einer größeren Gemeinschaft. Und damit ist diese Szene natürlich das poetische und auch theologische Zentrum des ganzen Märchens. Die Blumen sind nicht bloß Pflanzen, sondern Bilder der menschlichen Seele, die dann durch die göttliche Liebe erlöst werden können. Andersen nutzt die Blumen auch als ästhetisches Motiv natürlich, das das Leben in seinen Stadien widerspiegelt. Haben wir so ein bisschen ja auch in die Geschichte des Jahres gehabt. Da musste ich auch sehr dran denken. Also ich finde, wir könnten eigentlich auch so eine Folge machen, wo wir mal so alle Andersen-Märchen vergleichen. Ich glaube, da wird man, merkt das jetzt gerade schon, wie viel Parallelen.
Man sieht ja einen gewissen roten Faden. Ja.
Total. Ne, was haben wir denn? Blumen, das Blühen, Leben, Wachstum, Freude, Hoffnung. Das Verwelken, Tod, Vergänglichkeit, Leid, das erneute Erblühen im Himmel, Ewigkeit, Erlösung, Wiedergeburt. Ne? Und in dieser zyklischen Bewegung spiegeln die Blumen den Weg des Menschen von der irdischen Existenz über den Tod hin zur himmlischen Vollendung wieder.
Ich musste auch an die Blumen der kleinen Ida denken von Andersen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo der Student, glaube ich, der kleinen Ida sagt, oh, die Blümchen lassen den Kopf hängen, weil die nachts tanzen waren.
Ja!
Und dann sterben die halt und dann werden die begraben. Und ich weiß gar nicht, ob dann Schluss ist oder was.
Boah, das weiß ich auch
aber
nicht mehr.
Daran erinnere ich mich auf jeden Fall noch. Aber das passt ja auch in dieses Bild und in dieses Schema, sag ich mal.
Total. Das heißt, wir können auf jeden Fall sagen, Blumen sind auch hier mal wieder, wie natürlich in allen Märchen, Andersen hat halt nicht zufällig gemacht, sie sind nicht nur dekorativ, sondern Träger einer zentralen Botschaft. Was auf Erden klein, unscheinbar oder vergessen ist, wird in der göttlichen Welt zu ewigem Leben und zu Schönheit verwandelt. Sie verkörpern damit die christliche Hoffnung auf Erlösung und geben dem irdischen Leiden einen Sinn. Bringen wir im letzten Schritt jetzt also Engel und Blumen in ihrer Symbolik zu einer Gesamtinterpretation zusammen. Was wir mit diesem Kunstmärchen haben, ist letztlich eine theologisch-philosophische Parabel über den Sinn des Leidens und den Wert des Guten im Leben. Der Tod ist hier kein Ende, sondern ein Übergang. Der Engel führt das Kind behutsam, liebevoll, fast zärtlich als guter Freund in eine höhere Wirklichkeit, in der alles, was auf Erden schön, gut oder liebevoll war, in verstärkter Form auch fortbesteht. Und damit steht das Märchen ganz im Geist des christlichen Glaubens an die Erlösung und Auferstehung der Seele.
Und auch da haben wir wieder einen wunderbaren Bogen zu Weihnachten. Erlösung ist nach christlicher Vorstellung natürlich nur durch Christus möglich, also die Geburt Christi. Ohne Weihnachten keine Erlösung. Ja.
Genau. Und der Engel ist eigentlich genau der, der diese Kernbotschaft vermittelt. Er fungiert als Lehrer und Vermittler göttlicher Erkenntnis. Er zeigt dem Kind, dass nicht das Äußere zählt, sondern das innere Licht und die Liebe, die aus dem Herzen kommt. Also im Prinzip gibt er dem Kind das, was das Kind selbst, weil es so jung war, im Leben gar nicht lernen konnte, weil ich sag mal in weil wir wissen jetzt nicht, wie alt das Kind war, aber da hast du natürlich diese tiefgreifende philosophische Erkenntnis noch nicht. Aber das trägt der Engel trotzdem an dieses Kind heran, holt damit vielleicht auch so ein bisschen diese Erkenntnis, die ihm das Leben verwehrt hat, nach. Außerdem trägt er die irdischen Blumen in den Himmel, wie er auch die guten Taten und reinen Seelen zu Gott trägt. Dass der Engel sich am Ende dann als der arme, oder in der Mitte der Geschichte eigentlich, als der arme, kranke Knabe offenbart, der auf Erden gelitten hat, zeigt, das Leid hat in der göttlichen Ordnung Sinn und wird verwandelt in Licht, Freude und Erlösung. Der Engel ist somit auch ein Sinnbild für die Vergeistigung des Leidens. Aus Schmerz erwächst Güte, aus Demut wächst Heiligkeit. Und die Blumen, die der Engel pflückt, spiegeln die Vielfalt der menschlichen Seelen wider. Von prachtvollen Gartenblumen bis zur verdorrten Feldblume sind sie Ausdruck dafür, dass jeder Mensch, ob groß oder klein, schön oder unscheinbar, einen Wert besitzt und auch eine Daseinsberechtigung hat. Dass man ihn eben nicht einfach nur im Keller vor sich hin vegetieren lassen sollte.
Und auch nicht nach dem Äußeren beurteilen sollte, ne?
Ja, ein zentrales Motiv des Märchens ist auch die Umkehrung menschlicher Maßstäbe. Während auf Erden Reichtum, Schönheit und Erfolg zählen, zeigt der Engel, dass Gott das Verborgene, Schwache und Leidende besonders liebt. Und das steht ja auch in der Tradition der christlichen Demutsideale. Ich glaube, in der Bergpredigt heißt es doch auch, selig sind die Sanftmütigen zum Beispiel. Ne? Also da finden wir auf jeden Fall auch wieder Anleihen. Und zugleich ist es natürlich auch typisch für Andersens Weltbild. Ne? Also es wird ja sehr deutlich, dass er daran glaubt und es wird eigentlich auch in all seinen Märchen deutlich, dass wahre Schönheit aus innerer Güte entsteht und dass Gott das Herz eines Menschen sieht und nicht seinen äußeren Glanz. Ja, am Ende des Märchens fliegen das Kind und der Engel gemeinsam in Gottes Himmel. Das Kind erhält Flügel, es wird selbst zum Engel. Und das ist natürlich ein sehr starkes und auch sehr tröstendes Bild, denn es bedeutet, dass jeder Mensch durch Liebe und Reinheit Anteil an dieser göttlichen Welt, an dieser Gemeinschaft haben kann. Engel und Blumen wirken also gemeinsam als Symbol der Transzendenz. Der Engel ist Vermittler, Tröster und die Verkörperung göttlicher Liebe. Die Blumen sind Sinnbilder des Guten, des Leidens und der Verwandlung. Und beide stehen scheinbar für Andersens feste Überzeugung, dass nichts Gutes verloren geht, auch wenn es im Leben unscheinbar arm oder leidvoll erscheint. Am Ende wird jedes gute Kind, jede arme Blume aufgenommen, ja, und kann dort eben fortbestehen.
Aber wie krass, auf wie vielen Ebenen dieser Engel tatsächlich ein Bote ist. Ne?
Total. Total. Finde ich auch.
Und auch wie er das. Und auch ein bisschen Weihnachtsengel ist, ne? Weil er die Weihnachtsbotschaft ja auch irgendwie transportiert.
Finde,
ne?
Ich, steckt da voll drin, obwohl das ja weihnachtsmäßig überhaupt nicht erwähnt wird oder so. Ich finde auch, wie es mit der Blumensymbolik verwoben ist, wie eng das zusammenpasst. Und es ist auch, das wird jetzt nicht sehr lang, keine Sorge, aber auch die stilistische Gestaltung des Märchens ist sehr interessant. Und das musste ich jetzt wirklich mal sagen, weil ich das wirklich diesmal sehr bemerkenswert finde. Ich klammer das sonst ja meistens aus, um euch nicht total zu langweilen, aber gönnt mir das doch, okay?
Wir sind ganz Ohren.
Es fällt ja schon auf, dass die Geschichte mit jedes Mal, wenn ein gutes Kind stirbt, kommt ein Engel Gottes zu Erden hernieder beginnt. Und das klingt ja eigentlich wie so ein allgemeiner Glaubenssatz. Es ist ein einleitender Satz, der selbst wie so eine mündliche Verkündigung oder so eine religiöse Wahrheit gelten kann. Ne? Er steht im Präsens und hat so formelhafte Züge. Also es erinnert schon so ein bisschen vielleicht auch an eine Bibelstelle, einen Katechismusvers.
Und zeigt auch, dass das gar nicht so selten ist scheinbar. Ne?
Genau, sondern das ist eigentlich so die Gewissheit, auf die du dich verlassen kannst vielleicht auch. Und danach folgt ja dann die Rahmenhandlung. Ne? Der Engel trägt ein totes Kind in den Himmel. Und innerhalb dieser Rahmenhandlung haben wir dann nochmal den Engel, der selbst die Geschichte erzählt. Das heißt, Rahmen und Binnenhandlung greifen ineinander und schaffen eine doppelte Perspektive. Die außenstehende Erzählinstanz schildert die Geschichte eher objektiv und schlicht, während der Engel als innerer Erzähler eine persönliche, emotionale Geschichte berichtet. Und diese Verschachtelung bewirkt, dass das Märchen zwischen so einer kosmischen, himmlischen Ebene und dieser individuellen Ebene pendelt. Also zwischen der himmlischen Ordnung und dem menschlichen Schicksal.
Und dass Andersen da vielleicht ein bisschen spoilert, ich meine, der ist ja durchaus auch für tragische Enden bekannt, dass es in diesem Märchen mal nicht so ganz schlimm ausgeht.
Genau, das passt jetzt auch sehr gut zu dem nächsten Punkt, den ich habe, denn der Ton des Märchens ist eigentlich sehr sanft, sehr feierlich, sehr tröstend. Ich weiß nicht, widerspricht mir gern, wenn ihr das anders empfunden habt.
Nee, also ich fand es auch schön sanft und nicht pathetisch.
Habe ich auch geschrieben. Nie dramatisch oder pathetisch.
Ja, genau.
Habe ich aufgeschrieben.
Jenny? Und das finde ich halt krass, weil es ja wirklich um was ganz, ganz Schlimmes geht. Genau. Ich meine, der Tod eines Kindes ist das Schlimmste, was passieren kann. Ne?
Genau.
Aber er schafft das wirklich, das in so einen tröstenden Moment zu bringen, weil du denkst dir, ja, das Kind kann im Himmel machen, was es auf der Erde nicht konnte. Auf der Erde lag es im Bett und war krank und es war alles einfach nur Mist und im Himmel hat es dann Flügel und das hat mich dann doch ein bisschen besänftigt.
Ja, er schafft da so einen ganz friedlichen Übergang irgendwie, ne? Ja. Und das liegt natürlich auch an seiner Sprache. Die Sprache ist sehr melodisch, sehr rhythmisch. Wir haben häufig Wiederholungen und Parallelismen. Die Erzählung bekommt dadurch fast schon so ein bisschen einen liturgischen Charakter. Mhm. Erinnert vielleicht, sagt mir gerne, wenn ich da übertreibe, aber so ein bisschen vielleicht an ein Gebet oder eine Hymne. Also es hat so ein bisschen was Sakrales, finde ich.
Ja, durch dieses Repetieren hat es so einen liturgischen Charakter, das stimmt schon, ja. So eine Handlung in der Handlung, ne?
Ja, ja, genau. Ja. Und er verwendet auch häufig Worte der Zärtlichkeit und Sanftheit. Kind, Engel, Herz, Kuss, Blume, Freude, Glückseligkeit, ne? Das ist ein Wortfeld, was ganz friedlich, ganz liebevoll ist und was eine Atmosphäre von Geborgenheit, Gnade, Ruhe hervorruft. Und obwohl wir, Jenny sagt es ja gerade, als Lesende mit wirklich einer großen Grausamkeit konfrontiert werden. Denn den Tod eines Kindes, den können wir nicht fassen. Das ist wirklich etwas Schlimmes und etwas, wo du dich ja auch oft fragst, nee, wenn es Gott gäbe, ne, das ist für viele auch oft ein Grund vom Glauben, sich abzukehren. Mhm. Weil warum nimmt er unschuldige Kinder? Mhm. Uns überkommt aber kein Entsetzen, keine große Trauer. Es ist eher so eine Rührseligkeit, vielleicht eine leichte Melancholie. Aber durch Andersens Stil haben wir irgendwie, auch wenn wir vielleicht noch gar nicht wissen, wie es weitergeht, diese unbestimmte Gewissheit, nee, vielleicht wird ja doch alles gut.
Mhm. Auch da noch, fällt mir gerade ein, entschuldige, dass ich dich unterbreche, Elena, aber deine Ausführungen sind so anregend scheinbar bei mir.
Das freut mich.
Also das ist noch wieder ein Bezug zu dem Fest der unschuldigen Kinder. Es gibt ja diesen betlehemitischen Kindermord, der bei Matthäus dargestellt ist, dass Herodes ja alle männlichen Babys bis zu einem Alter von, ich weiß wie viele Jahren, hat umbringen lassen, weil er eben gehofft hat, damit auch dann Jesus zu erwischen. Ne? Das ist historisch nicht haltbar wohl, aber diese Geschichte gibt es in der Bibel eben. Ne? Und das ist halt auch wieder in dieser Weihnachtszeit dann dieser Kindermord, wo wir gerade doch eigentlich das so heimlich haben wollen und das Kind in der Krippe liegen haben und dann wird er von Mord und Totschlag gegen die Kleinsten und Schwächsten der Gesellschaft berichtet. Ne?
Ja, was Andersen auch macht, so viel Überleitung von Kindermord sprechen, wie eine Überleitung zu finden. Da gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein, das haben wir, glaube ich, gerade im Interpretationsteil sehr deutlich gesehen. Er hat eine sehr klare Symbolsprache, die religiöse Ideen konkret auf sinnlich erfahrbare, emotional erfahrbare Bilder überträgt. Diese Symbolik ist leicht verständlich, gleichzeitig, wir haben es gesehen, sehr vielschichtig und das ist natürlich typisch Andersen. Er spricht nicht nur zu Kindern, sondern auch immer zu Erwachsenen. Du kannst die Geschichte als Trostgeschichte, als Trostmärchen verstehen. Du kannst aber auch eine christliche Theologie daraus lesen. Andersen arbeitet auch, wie wir es im Märchen kennen und auch erwarten, mit antithetischen Bildern, um die Spannung zwischen Himmel und Erde, Schönheit und Verfall, Licht und Dunkel zu betonen. Wir haben die reichen Gartenblumen, die verdorrte Feldblume, herrliche Gärten, schmale, dunkle Gassen, Gesang im Himmel, Schweigen und Leid auf Erden. Und diese Gegensätze dienen nicht der Trennung allein, sondern vor allem der Verwandlung. Das Niedrige wird erhoben, das Verdorrte erblüht, das Verachtete wird geliebt. Und dadurch entsteht dann natürlich auch so eine tiefe emotionale Bewegung, ne? Von Dunkelheit zu Licht, von Schmerz zu Trost. Also du bekommst wirklich Hoffnung geschenkt.
Und gerade diesen Moment, und es war Nacht und ganz still oder so, wie es da heißt, es ist einfach schön. Ja.
Und ihr habt es ja gemerkt, Andersens Märchen ist sehr, sehr religiös. Es hat eine ganz klare, ganz starke religiös-christliche Aussageabsicht. Die können wir nicht wegdiskutieren. Die ist wirklich für jeden, glaube ich, erkennbar, aber seine Sprache ist nie dogmatisch. Sie funktioniert wirklich auf einer rein emotionalen Ebene. Ne? Er spricht weniger über Glaubensgrundsätze, vielmehr über Gefühle, Empfindungen, Bilder des Glaubens. Also die Leserschaft erlebt das Transzendente wirklich über Emotionen, Mitgefühl, Zärtlichkeit, Staunen. Dadurch zeigt dieses Kunstmärchen eigentlich exemplarisch Andersens Fähigkeit, Volksmärchen, Bibelton und lyrische Bildsprache zu verbinden. Wir haben diese Einfachheit des Märchens, die die Geschichte zugänglich macht. Wir haben diese religiöse Bildwelt, die ihr Tiefe verleiht und diese poetische Sprache, die das Ganze dann in so eine, ja, wirklich hoffnungsvolle Geschichte verwandelt. Und heraus kommt dann zusammen mit diesen stilistischen Besonderheiten ein Text, der sowohl irgendwie kindlich naiv wirkt, als eben auch hochsymbolisch dazu einlädt, sich wirklich intensiver auch damit auseinanderzusetzen und dem es gelingt, aus Schmerz, Poesie, aus Tod, Trost und aus Glaube Schönheit zu machen. Und ich finde, unabhängig davon, ob man jetzt diese religiöse Aussageabsicht teilt, ist das eigentlich wirklich das Bemerkenswerte an diesem Märchen.
Es wirkt erstmal so simpel und irgendwie ja so schlicht oder ich weiß nicht, also wie ich das ausdrücken soll, aber da steckt so viel Inhalt drin und es ist sprachlich auch so schön komponiert. Also das ist wirklich...
Komponiert ist ein schönes Wort.
Rundum gelungenes Märchen von ihm, finde ich.
Und dafür, dass das auch gar nicht so lang ist. Ne? Ich war total überrascht, weil ich dachte mir, okay, wir machen wieder einen Andersen, so 10 Seiten.
Ja.
Und dann habe ich gesehen, oh, ist ja gar nicht so lang. Also,
Klein, aber oho, hat es in sich. Ne?
Auf jeden Fall.
Auf so vielen Ebenen.
Mhm. Ja. Also ich mag es sehr.
Ja, ich auch.
Ich auch. Deprimiert mich ein bisschen noch. Also es ist wirklich schön und ich bin auch total fasziniert davon, wie er das schafft, wirklich einem Hoffnung zu geben, obwohl das Thema so schlimm ist.
Das ist das Gleiche wie bei das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern, finde ich. Da ist es auch. Sie ist in einer ausweglosen Situation. Sie liegt da am Ende tot und ist erfroren. Aber wir als Lesende wissen, naja, sie ist ja bei ihrer Oma. Oh Gott, das ist so traurig.
Ja, genau das kann man vergleichen. Ja. Das ist auch genauso schön.
Genau dieses Prinzip. Ja. Und ich finde, das hat er wirklich echt perfektioniert.
Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall.
Ja.
Ja, puh, starker Tobak irgendwie, ne?
Schon, ja.
Kommen wir zur Rolle von Engeln im Märchen allgemein.
Bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt so übertragen lässt. Wir haben jetzt viel Vorarbeit geleistet. Genau.
Also bei Engeln denke ich nicht als erstes an Märchen.
Nee.
Das geht euch sicher auch so, ne?
Ja.
Yes. Ja. Also klar, wir hatten ja im Podcast schon mal Engel, zum Beispiel bei Schneeweißchen und Rosenrot.
Natürlich.
Das Mädchen ohne Hände. Ne?
Ach,
wo das die Schleuse, der Engel die Schleuse im Fluss geschlossen hat, dass sie da in den Birngarten drüber gehen konnte, die sie da vom Baum mit dem Mund gepflückt hat. Der glückliche Prinz, hatte ich schon erwähnt, der aus dem Kirchtaufen da das zersprungene Bleiherz und den toten Schwelbericht zu Gott bringt. Und in deinem serbischen Sonnenmärchen, Jenny. Ne? Aber bis auf Schneeweißchen und Rosenrot, wo der Schutzengel ja nur en passant in einem Satz erwähnt wird und in vielen sogenannten kindgerechten Erzählfassungen oft komplett gestrichen wird, handelt es sich hierbei um eher nicht so allgemein bekannte Märchen, meist eben, wie gesagt, Kunstmärchen. Oder Engel treten eben nur am Rande auf. Ausnahme war auch hier wieder bei dir, Jenny, der Michi, wie du ihn genannt hast. Erzengel Michael, ne?
Genau, genau. Und da war ja irgendwie, also ich finde, in dem Märchen war ja zentral so das, was wir als christliche Definition von Engel verstehen, weil er da wirklich ein Gesandter von Gott, weil Gott sagt ja, regel das mal und schickt ihn dann auf die Erde, damit er da die Sonne in den Himmel holt, dass er da so ein Mittler, also ist ja kein Schutz. Engel in dem Sinne, was wir oft haben. Oder dass er ein Helfer ist oder sowas.
Aber haben diese Engel, die wir im Podcast bislang hatten, bei euch bleibenden Eindruck hinterlassen?
Nein.
Als Schutzengel ja schon.
Oder? Ja, okay. Also bei Schneeweißchen und Rosenrot.
Ja, als Helfer.
Helfer, quasi. Okay. Aber
also ich muss sagen, selbst den Michi hatte ich schon wieder vergessen.
Was?
Ja, sorry.
Also ich muss auch sagen, ich bin da so ein bisschen ambivalent. Klar, also dieser Engel bei dem Mädchen ohne Hände, der ihr da den Weg gewiesen hat, auch als Schutzengel quasi und sie vor dem Hungertod bewahrt hat dann ja und auch so ist sie auch beim Prinzen gelandet und so weiter. Ne? Und da wissen wir auch, da war mit Hochzeit und Baby auch nicht alles glücklich, sondern musste da ganz viel passieren, bis die ihr Glück gefunden haben. Aber das ist wieder eine andere Geschichte.
Die erzählen wir euch dann in einer anderen Folge vom Märchenpott.
Ich hatte damals aber auch von dieser tollen Zeichentrickverfilmung The Girl Without Hands oder La Jeune Fille Sans Main erzählt eben von, ich habe seinen Vornamen vergessen, Laudenbach, also Laudenbach geschrieben auf jeden Fall. Und da wird das ja so ein bisschen entchristlicht, sag ich mal. Dieser Engel wird zur Flussgöttin und ist genauso hilfreich. Sie fällt an den Fluss und wird dann von ihr da in dieser Luftblase dann wieder nach oben gepackt und am anderen Ufer abgesetzt, wo sie dann eben die Birnen im Garten des Prinzen essen kann. Also diese Helferfunktion im Märchen, die Engel da haben, ist halt nicht exklusiv. Und ja, wie ihr euch wahrscheinlich schon gedacht habt, ist es beim Engel im Märchen ähnlich wie beim Vampir. Er tritt in Volksmärchen selten auf und dann auch nur als, wenn auch manchmal für den Handlungsverlauf, nicht unwichtige Nebenfigur eben. Engel treten hier meist als Schutzengel einer oder mehrerer Figuren auf, sind also keine Boten oder Deuter wie in der Bibel. Mhm. Also nur dieser Raphael, der, also Erzengel Raphael, der Tobias da eben beschützt in der Tobias-Geschichte, diese Vorstellung. Es gibt ja auch so zum Beispiel Raphael-Schulen, also im Waldorf-Zusammenhang, dass dann diese leitende, schützende Funktion der Engel dann in den Schulnamen aufgenommen wird zum Beispiel. Auch in Gelsenkirchen haben wir eine Raphael-Schule. Die Rolle des Engels wird in Varianten teilweise von verstorbenen bzw. wohlgesonnenen Untoten, Schutzgeistern, Feen oder hilfreichen Männlein übernommen. Also der Engel ist halt nicht so wie der Erzengel Michael bei dir, ne, der Macher, der alles regelt, sondern das können halt auch eben selbst kleine Männlein machen, wie das schwarze Männlein im blauen Licht zum Beispiel oder so. Der ist ja auch ein bisschen Schutzengel. Wenn man das so will, führt ihn ja aus dem Brunnen raus und so weiter und hilft ihm ja, die Sachen zu erledigen und sein Leben am Ende zu retten. Ne? Mhm. In seltenen Fällen tritt ein Engel als Ankündiger eines nahezu unmöglichen Ereignisses voraus oder als Ratgeber. Mhm. Also zum Beispiel, ich glaube, das war ein Märchen vom Baltikum, wo dann irgendwie der Engel auftrat und sagte, ja, du wirst den und den heiraten. Die denkt sich, bestimmt nicht. Und dann durch Irrungen und Wirrungen kam es dann halt doch zustande. Man kann also leider sagen, dass ihr Glorien Schein im Märchen eher schwach leuchtet, würde ich sagen. Ne?
Finde ich überraschend, weil ich schon durch die christliche Tradition gedacht hätte, dass das da stärker eingeflossen ist.
Also ich habe mir die Frage gestellt, ich habe dazu jetzt leider nichts Konkretes gefunden. Da muss man ja immer ein bisschen aufpassen, wie wir gelernt haben, wie weit man da bei den Märchenursprüngen zurückgehen darf und kann. Manche Leute sind ja etwas großzügiger, wie wir schon gelernt haben. Es ist immer die Frage, ob wie beim Mädchen ohne Hände zum Beispiel das ursprünglich eine, sag ich jetzt mal, heidnische Figur war, die dann christianisiert wurde. Ja. Oder ob das erst durch diesen christlichen Engelsgedanken überhaupt entstehen konnte. Also es gibt durchaus viele Engelslegenden und so weiter, aber als Märchenfigur hat es sich irgendwie halt selten niedergeschlagen und ist, wie gesagt, durch andere Helfer ersetzbar.
Finde ich auch, weil es muss nicht unbedingt der Engel sein. Ne? Das ist mir jetzt gerade nochmal bewusst geworden. Wir haben ja immer viele Helfer im Märchen, aber die erfüllen ja auch dann irgendwie so eine Engelsfunktion.
Also in einigen Märchen tritt dann auch eher Gott direkt auf, wie bei der Arme und der Reiche oder die Weiße und die Schwarze Braut zum Beispiel. Ne? Ja. Also da braucht es gar nicht diese Mittlerfunktion des Engels, sondern da kommt er direkt auf Erden. Oder in alten Zeiten, als Gott noch selbst auf Erden ging oder so, fängt das eine Märchen ja an. Ne? Also war halt einfach damals so und da braucht man wohl noch keine Engel. Die Frage.
Aber ich wüsste jetzt keine untypische Darstellung. Das ist schon so das, was ich von einem Engel auch erwarten würde eigentlich.
Ne? Wenn er vorkommt, meinst
ja,
du?
Genau. Das genau. Ist, ja, genau. Genau, richtig. Dass man auch erwartet, der ist jetzt nicht gemein zu der Hauptfigur, sondern der hilft jetzt auch.
Mhm. Finde ich interessant, dass das ähnlich wie beim Vampir ist, wo der Vampir ja sehr stark aus diesem Volksglauben herausgekommen ist, der Engel eher aus diesem theologischen Bereich und trotzdem haben beide es nur sehr bedingt, der Vampir wahrscheinlich noch weniger, aber nur sehr bedingt ins Märchen geschafft. Gerade wenn du denkst, dass wir auch von Volksmärchen sprechen, ist das schon vielleicht irgendwie auch ein Widerspruch, den ich, als wir die Folgen zumindest thematisch so geplant haben, nicht erwartet hätte.
Mhm, hätte ich auch nicht, ja.
Vielleicht sind Engel auch einfach zu heilig fürs Märchen, ich weiß es nicht, dass man irgendwie Scheu hatte, solche hohen Wesen in so scheinbar simple Geschichten einzubauen.
Ja, kann auch sein.
Mhm. Ja, oder dass man dann wirklich im Nachgang die Figuren zu Engeln gemacht hat.
So,
ne?
Genau.
Ja. Das weiß man ja dann auch nicht.
Okay, dann finde ich, es ist jetzt an der Zeit, wir sind ja in der Weihnachtszeit, uns die Gestalt anzugucken, die wir, glaube ich, vielleicht am ehesten mit dem Engel verbinden, nämlich den ominösen Weihnachtsengel, wie er auch immer aussehen mag.
Ja.
Oh, ich liebe dieses Lied so, ne?
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Wir müssen es uns jetzt auch schon ein bisschen besinnlich machen. Es ist ja nicht mehr lange. Deswegen erzähle ich euch jetzt als erstes einmal was zu Ursprüngen der Weihnachtsengel. Die Verbindung zum Weihnachtsfest ergibt sich aus der zentralen Rolle, die in der Geburtsgeschichte Jesu nach dem Lukas-Evangelium den Engeln zukommt. Ist ja irgendwie klar, ne? Dass das einen theologischen Hintergrund hat. Ein einzelner Engel verkündet den Hirten die Geburt des Messias, ein ganzer Chor von Engeln stimmt darauf, dass
Gloria, in dem Feld sitzt Theo.
Interessant.
Kanntest du die nicht, den Verhörer?
Nee.
Guck mal, wieder ausgelernt.
Ja, Engel geht.
Sorry, ich wollte dich jetzt nicht rausbringen, Jenny. Natürlich in excelsis Deo. Ehre sei Gott in der Höhe.
Aber jetzt werde ich das immer denken. Ja.
Agathe Bauer lässt grüßen. Ja.
Ja, Engel gelten in der christlichen Überlieferung als Verkünder Christi Geburt und Träger des göttlichen Lichtes. Weihnachtsengel sind aber auch wegen der kleinen Holzfiguren bekannt geworden.
Hier stehen noch zwei auf dem Tisch im Kerzenschein.
Genau, aber vor allem wegen der aus dem Erzgebirge. Ja. Da werden sie meistens mit Instrumenten dargestellt und mit Flügeln und sie gehören zu einem gesamten Orchester. Die Ursprünge des kunstvollen Engelschnitzen liegen im Erzgebirge. Hier sind die Engel ein fester Bestandteil der erzgebirgischen Volkskunst. Weihnachtsengel werden immer zur Betonung ihres himmlischen Charakters mit Flügeln versehen. Sie können Naturholzfarben oder auch bunt lackiert. Deine Ostheimer Engelchen sind ja hübsch bunt bemalt, aber auch dezent, würde ich sagen.
Ja.
Wir haben hier nämlich zwei Ostheimer Engelchen von Christian hier heute als unsere kleinen Folgenbeschützer auf dem Tisch stehen.
Es gibt natürlich noch von anderen Firmen wie Bumbu Toys und so verschiedene schöne, wir wollen keine Werbung hier machen, aber ich habe halt eben ganz viele Krippenfiguren und ich dachte mir, nachdem wir letztes Mal Vlad und Dracula hier stehen hat, mal zwei Engelchen als friedlichen Ausgleich.
Ich werde jetzt auch hier noch ein paar Hersteller nennen, damit ja, wir das auch hier korrekt machen.
Wer möchte uns sponsern, bitte? Ja,
bitte Mail die an. Genau.
Bei den farbigen Engeln weist die Farbe und die Verzierung der Flügel auf den jeweiligen Hersteller hin, der dieses Merkmal als eine Art Markenzeichen pflegt. Die drei bekanntesten Hersteller sind die Firmen Wendt und Kühn, blank aus Grünhainichen, und die Firma Uhlig aus Seifen. Ja, nach 1990 schafften viele der erzgebirgischen Holzmanufakturen einen Sprung auch in die Marktwirtschaft. Da wurde dann also richtig produziert.
Vorwärts immer, rückwärts nimmer.
Ja, und Weihnachtsengel sind schon eigentlich weiterhin ein wichtiges Element der erzgebirgischen Volkskunst und werden weiterhin auch auf Weihnachtsmärkten natürlich verkauft. Dabei hat sich die Vielfalt der gefertigten Modelle drastisch erhöht. Klar, man hat das natürlich jetzt weiterentwickelt, wenn man merkt, dass man damit Geld verdienen kann. Und somit entwickelte sich für so manchen Sammler für die Weihnachtszeit ein neues Betätigungsfeld, ne? Also, dass man dann...
Darf ich kurz erzählen?
Ja, klar.
Also, in dieser Woche kam gerade ein Päckchen an mit noch drei Sternsingern für meine Krippe, ein Afrikaner, ein Hirte, ein kniender Hirte mit Flöte und mir fehlen noch zwei Könige, ein Elefant, also und ich habe schon eine Ziegenherde und so zu den Schafen gestellt. Also meine Krippenlandschaft wächst von Jahr zu Jahr. Ich bin ein Opfer des Kapitalismus.
Wer sammelt, der sammelt, ne?
Ja, ist so.
Ela, hast du eine Weihnachtssammelleidenschaft?
Nee. Ja, Baumschmuck hast du, glaube ich, auch nicht so ganz wenig.
Ne? Nee, das nicht, aber also sammeln will ich da jetzt nicht zu sagen. Also nein, meine, ich stocke halt meine Dekorationselemente jedes Jahr ein bisschen auf.
Ach so, das ist aber schön diplomatisch formuliert.
Also meine Oma hat immer diese Weihnachtsglocken gesammelt,
ach, von, ja, von, die es Jahr gibt. Ne? Diese Porzellandinger von... Genau. Von Hutschenreuter.
Ja, meine Mama auch, da gab es Kugeln und Glocken. Ja, aber.
Genau.
Ja. Ja, nee, aber sowas habe ich nicht. Nee.
Ich fange damit gar nicht erst an. Das endet böse. Ich kann aus Erfahrung sprechen.
Ja. Ich auch nicht, nur eskalierende Weihnachtsdeko. Aber das ist nicht direkt was Präzises sammeln.
Nee, finde ich auch.
Das ist was anderes. Ja. Ich bin aber der Meinung, dass vor allem durch Weihnachtsgeschichten und Bücher sich die Tradition der Weihnachtsengel verbreitet hat. Für mich ist das so.
Ja, auch. Aber wie stellt ihr euch denn den Weihnachtsengel so vor? Oder die Weihnachtsengel? Ist ja auch die Frage, gibt es den einen?
Naja, also je nachdem, von welchem Weihnachtsengel wir jetzt reden. Also den Gabriel stelle ich mir schon halt so wie auf den Bildern alter italienischer Meister der Renaissance vor, so im Wallegewand, da mit schönem Faltenwurf vor ihr dramatisch Knie mit der Lilie in der Hand und Lichtstrahl und Aber so Verkündigungsengel auf dem Feld stelle ich mir dann schon ein bisschen hölzerner vor, also ein bisschen rustikaler, wie so eine Krippenfigur halt eher. Echt? Also das ist meine, oder mit so einem großen Stern in der Hand auf so einem Stab.
Ich überhaupt nicht.
Jenny, komm jetzt. Okay. Nein. Du haust jetzt das Klischee raus.
Nein, ich überhaupt nicht, weil ich gehe da gar nicht so christlich dran. Ja. Für mich sind die Engelchen auf meinen Märchenbüchern und auf meinen Weihnachtsbüchern, das sind für mich Weihnachtsengel. Entweder sind es so Kinder, das können auch mehrere sein.
So mit roten Bäckchen und blonden Haaren, ne?
Ja, und Blöckchen und Flügelchen und so weißen Hemdchen.
Ja.
Das sind für mich
so Nachthemdengel halt. Ne?
Ja, das genau, sind so Weihnachtsengel.
Für mich auch. Für mich Weihnachtsengel, blonde Lockenmähne, so ein Stern hier oben dran gepackt.
Ja,
genau. Weißes Nachthemd, lieblicher Gesichtsausdruck. Und
rote Bäckchen, ganz
rote
wichtig.
Rote Bäckchen, himmlische Stimme. Ja.
Und Harfe in der Hand oder sowas.
Ne? Ja, genau. Ja. Also es gibt halt schon so diese spezielle Engelsästhetik und die ist vor allem in Renaissance und Barock entstanden. Und die verbinden wir eigentlich noch bis heute mit Weihnachten. Wir haben Engel als Kindergestalten, Puten, ne Jenny?
Ach komm,
Leute, musste noch mal sein.
Ne, die,
Gubbel, Gubbel.
Also die inspiriert von der Antike und der italienischen Kunst waren und sie erschienen auf Krippenbildern, Gemälden und eben auch Weihnachtsdarstellungen. Gleichzeitig wurden Engel als Beschützer der Menschen ja auch populär in dieser Zeit. Also eine tröstliche Vorstellung in Zeiten von Krieg, Krankheit und Unsicherheit. Und dann haben wir Romantik und Biedermeier. Und da verschmilzt die religiöse Symbolik mit Gefühl, Familie und Kindlichkeit. Wir wissen ja, wofür diese beiden Epochen stehen. Und da sehen wir auch mal wieder, wie viel wir aus dieser Zeit eigentlich übernommen haben und wie viel von damals noch nachwirkt. Denn hier entsteht der Weihnachtsengel in seiner modernen Form. Er schmückt Weihnachtsbäume, er begleitet das Christkind, er verkörpert Reinheit, Unschuld und göttliche Nähe. Besonders in Deutschland und Skandinavien, siehe auch Hans Christian Andersen, wird der Engel dann auch zu einer Lichtgestalt des Trostes. Er verbindet Himmel und Erde, Glaube und Kindheit, Tod und Hoffnung. Und damit wird er zu einem emotionalen und ästhetischen Symbol des Festes. Ja, und warum wirken Engel gerade zu Weihnachten eigentlich so stark? Wenn wir uns mal klar machen, Weihnachten feiert ja die Menschwerdung Gottes, also das Herabsteigen des Göttlichen in unsere irdische Welt. Und die Engel sind als Boten dieses göttlichen Hinabstiegs eigentlich die Form, die diese Liebe Gottes sichtbar macht. Sie stehen für Verkündigung, Freude und Licht in einer sehr dunklen Zeit. Und das sind ja ganz zentrale Themen der Weihnachtszeit. Wir haben auch hier wieder die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Weihnachten ist ja eigentlich auch das Fest, wenn wir es jetzt mal metaphorisch betrachten, an dem sich Himmel und Erde berühren. Der Engel symbolisiert diese Verbindung von Transzendenz und Menschlichkeit. Er ist das Bindeglied zwischen göttlichem Licht, menschlicher Wärme, menschlicher Hoffnung. Und sie sprechen natürlich, und jetzt wird es ein bisschen kitschig, auch das Herz an. Engel sind sanft, kindlich, schön, tröstend. Sie wirken natürlich auf einer total emotionalen Ebene. Und sei es einfach nur, weil, wie bei meiner Mama, die sagen, oh, die sind so hübsch oder so niedlich.
Wenn ich an Weihnachten in der Kindheit zurückdenke, wie viele Engel da einfach waren. Also ich weiß noch, ich habe in einem Café in Horst, was es nicht mehr gibt, Plasma, deswegen kann ich sagen, die hatten immer eine wunderbare Auslage zur Weihnachtszeit. Und dann habe ich meiner Mama für 50 Pfennig damals so Strohengelchen gekauft. So richtig schön existieren auch noch oder echt? So cool. So bronzefarbene Engel, die hat meine Mutter auch noch aufbewahrt. Wir hatten, ich erinnere mich, zwei große Teelichtfiguren, also das eine waren Engel mit rotem Kleid, das andere im weißen Kleid, das hat, glaube ich, gesungen oder so. Ich glaube, die waren mal irgendwann so zugehust, die gingen nicht mehr sauber, die mussten dann mal irgendwie weg. Also Weihnachtsdeko war auch schon eigentlich, also damals mehr als heute, aber war damals schon recht engellastig bei uns.
Ah, okay, bei uns. Ja. Okay, bei uns nicht.
Und wie gesagt, natürlich der legendäre Weihnachtsengel im Rauschekleid mit Porzellankopf
den
und Händen auf meinem Christbaum.
Den holen wir dieses Jahr auch raus und zeigen ihn euch nochmal auf Insta. Das ist ja jetzt schon ein paar Jährchen her, dass ihr ihn gesehen habt. Gerade unsere ganzen neuen FollowerInnen kennen ihn ja noch nicht.
Meine Mama hat sich jetzt in diesem Jahr dazu durchgerungen, dass er bei mir einziehen darf.
Ehrlich?
Ja, tatsächlich. Oh. Also er wird das erste Weihnachten jetzt bei meinem Prinz Leberlocke und mir verbringen.
Ja, dann bitte dokumentiert das.
Ja, mach ich.
Und dann seht ihr das auf Insta und auf TikTok. Wir haben es ja jetzt bei Christian auch schon so ein bisschen herausgehört. Gerade in dieser dunklen Jahreszeit und im familiären Kontext des Festes verkörpern Engel natürlich genau diese Geborgenheit und diese Sehnsucht nach Schutz und Hoffnung und tauchen natürlich deswegen auch auf Weihnachtskarten, auf Christbaumspitzen, in der Krippe oder auch eben in Liedern auf. Christian hat für uns ja auch schon gesungen. Der Engel ist aber natürlich auch ein Gegenbild zum Alltäglichen. Er steht für Reinheit, Gnade, das Überirdische. Zu Weihnachten, wo es um Licht, Hoffnung und Erneuerung geht, erinnert der Engel daran, dass das Gute eben trotz Dunkelheit fortbestehen kann. Und insgesamt kann man eben sagen, dass der Weihnachtsengel das Ergebnis einer langen kulturellen Entwicklung ist. Es hat einen biblischen Ursprung, es gibt eine theologische Deutung, aber es setzt dann eben auch die künstlerische Ausgestaltung an, die dann von diesen himmlischen Wesen zu diesen kindlichen Lichtgestalten führt. Und wir haben natürlich auch eine moderne Bedeutung, denn auch wir geben Engel natürlich irgendwie eine gewisse Sinnhaftigkeit mit. Und wenn es eben nur ist, auch bei Engel denke ich sofort an Weihnachten. Das heißt, auch der Engel zu Weihnachten, unser Weihnachtsengel, ist nicht bloß Dekoration, sondern eigentlich eine Verdichtung der Weihnachtsbotschaft selbst. Sie sind einfach ein anschauliches Beispiel dafür, wie biblische, theologische und volkstümliche Vorstellungen über die Jahrhunderte sich miteinander verbunden haben.
Und der Engel sagt ja auch zu den Hirten bei Lukas, fürchtet euch nicht, ne? Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird, ne? Also.
Ja, und deswegen hat der Engel ja auch eigentlich heute, oder der Weihnachtsengel heute immer noch so große Bedeutung, weil Engel stehen einfach für das Überschreiten der Grenzen zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt und was sie auch zu Figuren macht, die an Übergängen oder Krisen im Leben halt sehr präsent sind. Und gerade an Weihnachten ist das ja auch ein Punkt, der sehr in den Vordergrund rückt. Ne? Ich meine, nicht umsonst sind Leute, die einsam sind, zu Weihnachten deprimierter, die Selbstmordraten steigen, weil einfach es ein Familienfest ist und man sich ja nochmal auf sein eigenes Leben irgendwie besinnt und wenn man da feststellt, naja, das ist halt...
Aber extrem traurig, ja, dass gerade an einem Fest, das irgendwie Hoffnung und Liebe, ja, feiert, dass das solche Schattenseiten hat.
Ne? Voll. Ja, aber wenn du vielleicht, ja, diese Hoffnung nicht hast, aber ich meine, da ist, sind halt auch Engel oder auch Weihnachtsengel natürlich ein Punkt, die Hoffnung genauso wie in unserem Märchen ja spenden können. Ne?
Also weil ich weiß, wir hatten ganz oft Weihnachten Leute zu Gast, die halt sonst alleine gefeiert hätten.
Ja. Und das ist ein total schönes Bild, das man da auch weitervermittelt, ja, weil so, ja, soll es ja an Weihnachten auch sein.
Das ist die Botschaft halt auch.
Genau, auf jeden Fall. Ja, und viele Menschen verbinden ja auch mit Engeln den Wunsch nach göttlicher Nähe, nach Sehnsucht, nach Schutz, nach Hoffnung. Und deswegen hat der Weihnachtsengel da auch immer noch so eine große Bedeutung. Natürlich auch im Punkt Deko. Kommen wir nochmal zu deinem Weihnachtsengel hinzu. Also es kann natürlich auch eine Form von Dekoration sein. Wie ist das denn bei euch? Also jetzt wissen wir ja schon, mit deinem Weihnachtsengel Engel, ist das Engelmotiv sehr präsent bei dir zu Weihnachten, ja, zu Hause? Wie ist das bei dir,
Ina? Na, rate mal.
Nein. Hast du einen Engel auf dem, nee, Märchenbuch?
Ja, vielleicht auch. Nee, auch da nicht.
Und
nee,
ich weiß gar nicht, wie ich das, wie genau ich das damals erzählt habe. Aber diesen Engel, den habe ich mir wirklich gewünscht. Ich habe den aus dem Katalog ausgeschnitten.
Katalog? Und sieht einfach so alt.
Ja, da war ich, keine Ahnung, 4 oder 5 oder so. Und ich fand den so schön mit seinem Rauschekleid und so. Ne?
Das
ich
hat man früher übrigens gemacht.
Ja, Wunschzettel.
Alle, die jetzt,
ja,
jünger sind, man hat früher Kataloge gehabt, ja, hat da Sachen ausgeschnitten und das auf den Wunschzettel,
genau,
geschrieben
geklebt.
Und lieber und dann, Weihnachtsmann drüber
bei
geschrieben.
Bei uns war liebes Christkind. Liebes, dann hat man das zusammengefaltet, einen Umschlag, ja, gesteckt, auf die Fenster Bank gelegt und am nächsten Morgen war der Brief, ja, weg und es lagen irgendwie Goldsternchen drauf.
Oh, Mama, die, nee, Goldsternchen hatte ich nicht.
Bei uns war das so.
Bei mir lag da auch nichts.
Oh, das ist
arg. Ja. Ich wollte immer dann extra vor Weihnachten wollte ich den XXL-Katalog,
ja,
haben, damit ich mir alles, ja, ausschneiden konnte, ja, und dann alles noch mit bestellen. Schön, damit der Weihnachtsmann sich auch nicht vertun kann.
Und ich habe immer gedacht, ja, wenn das nachts aus meinem Zimmer rauskommt, wenn das meine Eltern gewesen wären, hätte ich das ja gehört. Also muss,
ja,
es den,
natürlich,
Weihnachtsmann geben.
Ja.
Das war so logisch.
Das war so logisch.
Ja, so war das damals. Märchenstunde Ende, vielleicht noch eine Frage.
Aber hat es dir geschadet?
Nein. Ich fand das ja schön. Ja. Du hast auch keine Engel?
Doch, ich habe tatsächlich einen Engel. Und zwar hat mir vor 2-3 Jahren mein Bruder...
Ach, dieses Wattebäuschen.
Genau.
Was?
Mein Bruder macht manchmal mit den Kindern irgendwie so... Oder war er da... Ich weiß gar nicht, wo er das genau gebastelt hat, aber irgendwie hat er da in der Schule mit den Kindern irgendwas gebastelt. Und da kam dann mal ein Weihnachtsengel bei rum. Und weil er weiß, dass ich Weihnachten so schön finde, habe, oh, ich den bekommen. Und der hängt auch jedes Jahr irgendwo. Jetzt fällt mir gerade ein, dass ich den gestern bei der Weihnachtsdeko gar nicht gefunden habe.
Wenn, ja, das kein schlechtes Omen ist.
Das war wohl ein schönes Geschenk.
Nee, aber seitdem ist er jedes Jahr entweder am Weihnachtsbaum oder irgendwo anders, mhm, in meiner Deko integriert, aber ansonsten nein.
Okay, dann müssen wir jetzt eine Frage noch klären. Engel und Weihnachtsengel, was ist denn der Unterschied? Kann man das differenzieren?
Also für mich persönlich haben Weihnachtsengel nicht ganz so viel religiösen Kram zu tun. Für mich sind das halt diese süßen Kindchen.
Okay, also du hast das für dich so da rausgelöst. So aus,
ja, schon. Hm?
Für mich ist das ganz klar biblisch gebunden, mhm, durch die ganze Geschichte mit den Hirten und, mhm, der Verkündigung an Maria.
Okay. Ja, ich habe mir so ein bisschen überlegt, dass der Engel ja schon irgendwie, ja, theologische Wesen sind, die beide, aber der Weihnachtsengel ist vielleicht eher so dieses etwas menschlicher gewordene Bild davon, also dass es den Glauben vielleicht irgendwie sinnlich erlebbarer macht, weil es den abstrakten Glauben als Konstrukt vielleicht in Gefühl, Licht, Musik, Schönheit verwandelt und dass Engel aber noch so ein bisschen abgehobener sind. Also es ist jetzt ein bisschen Haarspalterei, glaube ich auch.
Aber das ist ja generell ein Phänomen von Weihnachten, dass dieser transzendente Gott,
genau,
der über allem thront, dann plötzlich als Baby in der Krippe liegt.
Ja, genau,
soll,
und dass,
ne,
das,
also,
dadurch,
ja,
irgendwie nahbarer,
ja,
wird.
Genau.
Dass das vertrauter wird. Also, dass vielleicht an Weihnachten in Form von diesen Weihnachtsengeln, wenn wir ihn dann ein bisschen religiöser verstehen wollen, der Glaube irgendwie näher ranrutscht.
Ich habe aber trotzdem, wie gesagt, mit Inbrunst an die Weihnachtsplätzchen backenden Engel im Himmel geglaubt.
Ja, das,
also,
das
ist kein Widerspruch.
Ja, finde ich auch. Also, ich finde auch... das hast du ja in Kindergeschichten, denken wir daran an Benjamin und
der Weihnachtstraum,
ne? Wo die Engelchen dann auch die Helfer vom Weihnachtsmann sind.
Und zur Hafenstunde gehen.
Ja, aber das sind für mich, also für mich persönlich, sind das eher Weihnachtsengel, ja.
Ja, weil du ja diesen religiösen Kontext nicht so hast, ne?
Mhm.
Ja, das ist bei mir halt auch so. Ich löse den halt so ein bisschen raus und ich glaube, das ist auch, es ist an sich eine Figur, die hat halt diesen sehr christlichen, sehr religiösen Ursprung, aber jetzt in der heutigen Zeit geht das natürlich schon auch ein bisschen auseinander und du hast trotzdem natürlich diese Symbolik und weißt, ja, das deutet
kommt da und daher.
Kulturhistorisch das und das, aber für mich lade ich das vielleicht, wie Weihnachten ja auch, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass du ja Weihnachten auch feiern kannst, wenn du nicht religiös bist. Du kannst dir ja bewusst sein, dass es ein religiöses Fest ist und kannst aber ja für dich trotzdem rausziehen, ja, mir sind aber eben die Familie, diese Werte wichtig.
Man könnte dann jetzt von theologischer Seite argumentiert dann sagen, ob es vielleicht nicht Haarspalterei ist, ne? Wenn man Liebe und Frieden feiert, wie unreligiös das wirklich ist, ne? Aber das nur so als Randnotiz.
Natürlich, klar, aber ne, ist halt die Frage, bin ich nur, weil ich das feiere, automatisch religiös? Ne?
Natürlich nicht, nein.
Aber das
ist schwierig, ja genau.
Genau, es ist schwierig, aber ich glaube, vielleicht ist das mit dem Weihnachtsengel so ein bisschen so, dass du ihn vielleicht ein bisschen mehr da rauslösen kannst. Und dann eben mit deinen eigenen, ich glaube, deswegen ist es ja auch in der Esoterik so ein Ding oder so, dass du ihn mit deinen eigenen Sehnsüchten auflädst und mit den Werten, die dir vielleicht wichtig sind. Das war so mein Gedanke, könnt ihr ja mal mitnehmen. Wie sieht es jetzt im Märchen aus mit Weihnachtsengeln?
Ja.
Error.
Wie man vermuten konnte, treten Weihnachtsengel in unserem heutigen, von vielleicht etwas kitschigen Vorstellung des 19. Jahrhunderts geprägten Sinn, wenn überhaupt nur im Kunstmärchen auf. Wobei man dann über die Definition, was ein Kunstmärchen ist, oft ja trefflich streiten kann.
Moment mal, Faktencheck, ne?
Ja.
Also es kann überhaupt gar nicht sein, weil ich hatte nämlich ein Kindermärchenbuch und da waren vorne auf der Seite schon Weihnachtsengelchen.
Also ich habe jetzt nicht, ich hatte nämlich keins aus meiner Kindheit, kein Kindermärchenbuch oder so gefunden. Ich habe auch mal gegoogelt tatsächlich, mein Archiv natürlich konsultiert und so. Klar gibt es natürlich so wobei diese Kindersachen tatsächlich für mich oft noch weniger Märchen sind, als jetzt zum Beispiel Peterchens Mondfahrt oder so, ne? Was ich schon als Kunstmärchen sehen würde eigentlich, ne?
Aber ich weiß auch nicht, was da genau Inhalt war.
Das sind wahrscheinlich eher Weihnachtsgeschichten.
Ja,
also
wahrscheinlich,
manchmal ein bisschen schwammig, ne? Also Märchen im engeren Sinne sind das oft nicht. Die werden oft als Märchen verkauft, aber wenn man da ein bisschen literaturwissenschaftlich, sag ich jetzt mal, rangeht, hält das oft nicht stand.
Ja, oder es wird halt gemischt, dann sind halt in einem Buch mit Weihnachtsgeschichten auch Märchen mit drin.
Genau,
ne?
Richtig,
das
genau.
Das ist ja häufig auch so.
Genau, deswegen ist es nicht so einfach zu beantworten. Ich möchte euch aber eine ziemlich ungewöhnliche Geschichte von Agatha Christie vorstellen.
Cool.
Also hier, ne? Miss Marple lässt grüßen. Sie stammt aus dem Band Es begab sich aber, auf Englisch Star Over Bethlehem, ursprünglich 1965 erschienen und heißt Die Versuchung. Ich werde es ganz kurz zusammenfassen. Also es spielt im Stall von Bethlehem. Maria ist da, Ochs und Esel stehen da, Kind liegt in der Krippe, Josef ist gerade unterwegs. Engel kommt.
Ja, der muss sich von der Geburt erstmal erholen.
Genau, ja.
Der Stress, der Mann.
Der ist ein Döner essen.
Der muss auf die Jagd gehen, um eine Frau in der Höhle zu versorgen. So sieht's aus.
Ja, Döner.
Börek. Jedenfalls erscheint ihr ein Engel und sagt, ich bin von Gott gekommen, gib mir das Kind doch mal mit. Und sie sagt, warum denn? Und dann nimmt er die Maria quasi in der Hand und zeigt ihr dann halt gewisse Szenen aus dem zukünftigen Leben dieses Kindes, also des Jesusknaben.
Ja.
Unter anderem halt hier Gefangennahme, Verrat bis zur Kreuzigung.
Mhm.
Und sie als tiefgläubige, fromme Jüdin, oh mein Gott, er wird gekreuzigt. Die Szene wird gezeigt, wo die Hohepriester schreien, er hat Gott gelästert und so weiter. Um Gottes Willen, also ne, bitte, wenn das Schicksal meines Sohnes ist, dann nimm ihn sofort mit quasi so, ne? Der Engel, stellt sich dann heraus, ist halt nicht der gute Engel. Und es gibt einen Moment in dieser visionären Vorschau auf das Leben dieses Kindes, wo sie nochmal genau hinguckt und sagt, ja, der hängt zwar am Kreuz, aber der guckt mit Mitleid auf die Mitgekreuzigten. Und da stehen Leute, die schockiert sind, weil er gekreuzigt wurde. Und sagt dann, nein, ich behalte dieses Kind. Und der Engel fährt dann mit einem Blitz empor und es ist Luzifer tatsächlich. Also der Satan, der Maria, den Messias abluchsen wollte, sage ich jetzt mal ganz salopp. Und diese Vorstellung, diese Geschichte ist, also ich finde diesen Band eh richtig klasse zu lesen. Ich glaube, den kann man auch gut lesen, wenn man nicht religiös ist, weil da einfach so Gedanken, Experimente, sage ich mal, fast schon unternommen werden, die diesen Weihnachtsgedanken nochmal ganz anders oder zumindest sehr ungewöhnlich darstellen. Und diese Idee, also dass da der Engel, der eigentlich ja sagt, hier, fürchtet euch nicht und alles ist froh, und dann sagt, oh, hier, ich will den eigentlich, damit ich mein böses Spiel treiben kann, hier abluchsen will, ne? Und das auf wirklich eine fiese Art und Weise versucht, also die Gefühle einer Mutter da so, ja, so zu missbrauchen, sag ich mal.
Und
das
da ja auch eine Urfrage aufwirft.
Total.
Du weißt, dass dein Kind leidet, ja, genau. Sollte es dieses Leben dann leben? Das ist ja was ganz... Oh.
Schlägt dann auch wieder eine Brücke zu einem anderen Andersen-Märchen, die Geschichte einer Mutter zum Beispiel. Es gibt aber nicht nur bei Agatha Christie ungewöhnliche Weihnachtsengel-Darstellungen. Ich habe auch eine schöne, ja, was heißt schöne? Müsst ihr selbst gleich mal was zu sagen, vielleicht? Eine ungewöhnliche Variante in einer Geschichte der schon erwähnten Luise Rinser. Und zwar aus dem Band Der Engel lügt. Muss ich mir nachgucken, ob die Geschichte überhaupt auch so heißt. Doch, sie heißt auch so. Also der Band heißt so und die Engelsgeschichte. Und es geht auch darum, dass die Engel die Geburt des Erlösers verkündet haben, der den Frieden bringt. Und die Hirten streiten, ja, was heißt denn Frieden überhaupt? Und dies und jenes. Und dann wollen sie die Engel fragen, sind aber schon wieder zum Himmel emporgestiegen. Und es warten immer noch Hirten auf die Wiederkunft eines Engels. Und der letzte Absatz ist folgendermaßen. Der Engel kam nicht wieder. Aber als die Hirten starben, übergaben sie den Auftrag zu warten ihren Söhnen. Und als die Söhne starben, übergaben sie ihn ihren Söhnen. Und so fort und immer fort. Und auch heute stehen 3 oder 4 auf dem kahlen Feld und warten auf die Wiederkehr des Engels. Aber der Jüngste trägt unter seinem dünnen Mantel eine Keule, um den Engel zu erschlagen, der gelogen hat. Okay. Weil der Friede bis heute eben nicht eingetreten ist. Zum Kontext muss man sagen, also Luise Rinser, ganz stark katholisch geprägt, zeitlebens sehr gläubig gewesen, will da nochmal krass vor Augen führen, dass Frieden halt auch eine Sache nicht nur von Göttlichkeit ist, die vom Himmel herabfällt, sondern auch das Mitwirken von uns Menschen eben halt
ganz
stark benötigt, gerade in heutiger Zeit, wie wir alle wissen. Ne? Mhm. Und das war mir als Weihnachtsbotschaft auch nochmal wichtig zu sagen. Ne? Ja. Also so krass die Geschichte, finde ich, endet ne, irgendwie, dass der Engel, der halt Hoffnung spenden soll, der Lüge bezichtigt wird und erschlagen werden soll von den Hirten. Aber zum Nachdenken anzuregen, ist das schon, also auch, da habe ich das erste Mal geschluckt. Also mit dem Ende hatte ich nicht gerechnet, als ich das erste Mal gelesen habe.
Das glaube ich.
Also von daher, die Rolle von Weihnachtsengeln in Kunstmärchen kann halt auch mal ganz anders sein und eben nicht nur diese Nachthemd, rotdeckigen Goldlöckchen-Engelchen wie bei Jenny sein. Ja. Ne?
Mhm. Aber finde ich aber gut, dass du die Beispiele jetzt auch nochmal gebracht hast. Weil ich muss sagen, ich kann auch nach der heutigen Folge mit Engeln als Figur als solches nicht so viel anfangen. Das ist ja jetzt interessant, wir hatten ja jetzt Vampir-Wolf-Engel. Also wir hatten jetzt sehr starke, sehr symbolträchtige und auch sehr popkulturelle Figuren. Mhm. Und Vampir, Wolf, ja, mega. Aber Engel... liegt vielleicht natürlich auch, das muss ich auch natürlich einräumen, auch an diesem religiösen Hintergrund, mit dem ich mich halt nicht so identifizieren kann. Für mich sind Engel meistens tatsächlich religiöser Kitsch, ich so brutal sagen.
Und oft ist das tatsächlich auch so, ne?
Aber trotz allem, und ich finde, das hat die Folge auf jeden Fall gezeigt, sind sie interessante Figuren, um sich darüber Gedanken zu machen. Also ich erkenne trotzdem ihre kulturhistorische Bedeutung. Ich respektiere auch ihre theologische Bedeutung. Ich sehe auch den
Sinn irgendwie.
Sinn und, ne, und den sie für manche Menschen auch haben. Mhm. Und aus dieser rein interpretatorischen Sicht finde ich sie sowieso spannend. Ja, aber ich stehe natürlich, das dafür wird ihr euch jetzt nicht überraschen, eher so auf diese Umkehrung. Todesengel, gefallener Engel, schwarzer Engel.
Aber du kannst aus deiner unreligiösen Sicht verstehen, warum Engel erfunden wurden,
sagt jetzt mal ganz natürlich. Böse, ja? Also ich finde auch, ich gucke mir auch wenn ich es kitschig finde, ich gucke mir auch in barocken Kirchen Engelsflasche, wunderschön, diese Malereien, ich finde das so wirklich
in bayerischen
schön.
Kirchen, die Deckengemälde, wo die da durch die Wolken tanzen.
Ich gucke mir das super gerne
oder bei
gerne
schön
an.
Das Biest in dem Tanzsaal oben.
Ja, ja, ich glaube, ich habe nur nicht so diese emotionale Bindung. Ich glaube, das ist einfach der Unterschied. Ich finde die ästhetisch, ich verstehe die Bedeutung, die sie haben können. Aber es ist nicht, beim Vampir denke ich mir, ja, boah, wenn es den gäbe, ja.
Der wäre halt hot, ne?
Der wäre halt hot. Also dieser Flirt mit diesem, wofür er steht, das fühle ich. Beim Engel, wie gesagt, sicher auch durch den theologischen Ursprung. Und obwohl er auch für Weihnachten so aufgeladen ist, Ja, er ist für mich auch irgendwas, was ich in diese Weihnachtsschublade schiebe. Aber auch da ist er vielleicht ähnlich wie der Engel im Märchen eher eine Randfigur. Mhm. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht.
Also ich glaube, ich war einfach in der Kindheit zu sehr Schutzengel geschädigt. Mhm. Und deswegen hatte ich lange Probleme mit Engeln. Und das hat sich jetzt tatsächlich durch die Vorbereitung auf die Folge und auch nochmal ein bisschen entspannt. Also in der Predikantenausbildung. Für die Verwirrten unter euch, ich bin katholisch aufgewachsen, aber jetzt seit wie vielen Jahren? 7 Jahren evangelisch. Also ich bin konvertiert. Falls ihr sagt, manchmal katholisch, manchmal evangelisch. Also ich kann auf beides zurückblicken. Habe ich mich auch mit Engeln auseinandergesetzt. Aber jetzt in Vorbereitung auf die Folge und dass halt eben Engel auch Schutzengel sein kann, aber ursprünglich eigentlich gar nicht Schutzengel war und sein sollte, habe ich damit ein bisschen mehr meinen Frieden geschlossen. Gerade im Zusammenhang mit dem Weihnachtsengel, also Verkündigungsengel, jetzt Gabriel an Maria oder die Engel auf dem Felde oder wie auch immer, dass die ihre, das ist vermessen vielleicht zu sagen, aber dass sie ihre Daseinsberechtigung haben.
Mhm. Ja. So. Und Schutzengel war ein Problem, weil...
Boah, ich fand das irgendwie immer so... Also ich fand das als Kind schon kitschig, obwohl, wie gesagt, eine Christbaumspitzenengel ist auch kitschig, aber das fand ich wieder cool. Ich fand aber dieses Gefühl des ständig beobachtet Werdens, das hat, fand ich irgendwie immer so ein bisschen verstörend. So ein kleines Trauma hat das vielleicht bei mir ausgelöst, also jetzt nicht im klinischen Sinne, hoffe ich zumindest, ne? Aber das hat es mir so ein bisschen vergällt, sag ich mal, ne? Also ein bisschen madig gemacht, ne?
Also ich habe nicht so ein richtiges Verhältnis zu Engeln, muss ich sagen. Also von meiner Kindheit her habe ich nicht so wirklich was mit Engeln zu tun gehabt, bis auf das Gebet von meiner Oma. Und das ist auch immer noch so. Also ich finde, zu Weihnachten finde ich die süß und Engelsgeschichten gibt es auch schöne.
Ja, aber wenn der Weihnachtsmann auch mit dabei ist.
Genau.
Aber es gibt halt auch mehr als grenzwertige, ja, ne? Also wo ich mir denke, um Gottes Willen. Ja.
Genau, auch
in selbst in der Weihnachtszeit ist mir das dann zu kitschig.
Genau, also wie du sagst, häufig auch in Verbindung mit dem Weihnachtsmann und so als helfende Hand. Das auf jeden Fall.
Wobei das ja immer mehr, das erlebe ich jetzt aktuell in der Schule, in Planung für die Adventszeit, dass die Rolle immer mehr den Wichteln zugesteckt wird. Ja.
Ja, aber die zum Beispiel finde ich auch super süß.
Ja, also, da haben wir letztes Jahr
auch noch. Genau. Also das finde ich auch eine super süße Vorstellung. Also alles, was so mit Fantasie zu tun hat. Aber für mich persönlich ist das halt losgelöst von diesem religiösen Hintergrund.
Ja, aber da siehst du wieder, ne, es sind die Helferlein, die irgendwie durch andere Helferlein ersetzt werden können, zum Teil zumindest.
Das heißt, das ist ja auch im Prinzip das, was wir festgestellt haben, der Engel im Märchen ist oft tatsächlich austauschbar. Das gilt jetzt nicht für den Engel bei anderen, weil da ist es eben ganz klar. Das ist
essentiell auf jeden
Fall.
Genau,
dieser religiöse, diese religiöse Komponente. Aber überall, wo diese religiöse Komponente vielleicht etwas schwächer ist, ich meine, wir assoziieren sie natürlich automatisch mit dem Engel, weil es eine religiöse Figur ist. Aber oft braucht es sie für die Geschichte nicht. Mhm. Und dann könnte man sie auch durch ein Männchen, durch ein Zauberer, eine Fee oder wie auch immer.
Genau, das ist halt so der Punkt. Es muss für mich jetzt nicht unbedingt Engel heißen. Mhm. Ne? Und das ist auch mit Engelsfiguren zum Beispiel so, weil ich habe, keine Ahnung, ich habe von meiner Oma zum Beispiel, als ich mein Auto bekommen habe, habe ich einen Engelanhänger als Schutzengel quasi bekommen. Den habe ich einfach behalten, nicht weil ich glaube, dass dieses Figürchen mich beschützt, sondern einfach, weil ich das eine süße Geste von meiner Oma fand und das irgendwie mich immer noch an meine Oma erinnert.
Und dass die Oma sich halt Sorgen
gemacht hat. Genau, und sich Gedanken gemacht hat, aber nicht, weil ich jetzt denke, ah ja, klar, ein Engel,
der beschützt mich. Nein, aber da passiert ja genau das. Du fühlst diesen Engel mit deinen Werten, mit deiner emotionalen Bedeutung.
Und so funktioniert der Engel dann doch irgendwie, ne?
Ja, irgendwie schon.
Ja,
ja, das stimmt. Habe ich so gar nicht, aber ich habe immer gedacht, ich denke ja nicht wirklich, dass der mich beschützt.
Nein,
ne?
Aber die Geste dahinter. Fühlt sich
geborgen irgendwie, ne? Ja, weil stimmt. Die Oma das für dich irgendwie, es ist ja halt nicht so ein blödes, ich weiß nicht, aus welchem Material der besteht, so ein Ding halt.
Metall.
Ne? Das Metallding, was da halt baumelt, sondern das ist halt von der Oma mit der Absicht, dich irgendwie wohl aufzuwissen.
Ja. Und das haben wir jetzt beim Wolf gesehen, das haben wir beim Vampir gesehen, das haben wir auch beim Engel gesehen, das machen wir halt mit diesen Figuren. Mhm. Egal, ob sie jetzt aus dem religiösen Kontext kommen, aus dem Volksglauben kommen, wir geben ihnen eine Bedeutung, die für unser Leben in irgendeiner Form relevant ist. Der Vampir ist halt eher dunkler, der Engel ist eben diese Erlösungsgestalt, aber wir geben den Figuren eben etwas mit. Und dadurch ist natürlich letztlich auch ein göttliches Wesen wie der Engel etwas zutiefst Menschliches.
Ja, und wie krass Kulturgeschichte uns halt oft auch unbewusst prägt tatsächlich.
Voll,
ne?
Voll.
Ja. Das ist so ein bisschen die Erkenntnis dieses Jahres, finde ich. Also das war immer schon ein bisschen Teil unseres Erkenntnisprozesses, den wir hoffentlich hier haben.
Ja.
Aber ich finde in diesem Jahr, also auch und nicht nur, aber durch den Bezug zur griechischen Mythologie, die ja so ein bisschen auch als Wiege der europäischen Kultur gelten kann, ne? Also dass es mir dadurch nochmal viel krasser bewusst geworden, als ich es erwartet hatte.
Voll. Und ich finde diese Idee auch, dass wir den Engel jetzt als unser Weihnachtsthema gemacht haben, auch wenn die Folge selbst diesmal vielleicht gar nicht so weihnachtlich war wie die letzten Folgen.
Ein bisschen Kitsch haben wir schon drin.
Aber es war, glaube ich, nicht so krass wie die letzten Male.
Nein.
Aber ich
Wobei, letztes Jahr hatten wir das ganz dunkle nordische Weihnachten.
Ja, stimmt.
Ne?
Ja, stimmt.
Aber daher, das ist für dich weihnachtlicher.
Das ist weihnachtlicher. Ja. Aber ich finde, dass mitzunehmen und darüber nachzudenken und wenn uns das jetzt in der Weihnachtszeit begegnet, bei der Weihnachtsdeko begegnet, da mal innezuhalten und sich Gedanken darüber zu machen, finde ich sehr, sehr spannend und das macht Weihnachten ja auch, dass du dir vielleicht auch über diese Selbstverständlichkeiten wie, ja, da ist halt ein Engel, da ist dies und das, einfach mal Gedanken machst.
Wir können ja auch nicht in jedem Jahr im Kitsch schwelgen, aber ich hoffe im nächsten Jahr wieder.
Nächstes Jahr muss. Ich habe noch ein bisschen was, weil ich habe es ja versprochen.
Was Kitschiges?
Ja, ich glaube, es ist sehr kindlich kitschig.
Oh.
Das ist nämlich mein Weihnachtsengelbezug.
Na, ach, wie süß.
Ihr könnt ja
ich kenne diese, Illustration. Ja, das Buch kenne ich nicht, aber diese Illustration kenne ich. Die war noch zum Teil in meinem Sandmännchen erzählt 365 Geschichten.
Ja, genau, das ist dieser Stil. Ja. Also für, ihr seht es jetzt leider, ihr werdet es auf TikTok und Insta sehen. Es ist ein sehr altes Buch, ich glaube.
10 Weihnachtsengelein heißt es.
Ja, genau, es heißt 10 Weihnachtsengelein aus dem Jahr 1983 aus dem Pestalozzi Verlag.
Oh.
Und das war mein Lieblingsweihnachtsbuch, was ich damals, als wir dann Kindersachen aussortiert haben, es war mir klar, ich muss dieses Buch behalten, weil ich liebe es.
Ich hätte dich sonst auch gehauen, wenn du es weggetan hättest.
Das Besondere an diesem Buch ist eben, dass es wird halt quasi immer ein Engel weniger. Und obendrauf ist es eben auch so gefächert, dass man immer sieht, welcher Engel quasi ausscheidet. Und es geht eben los, dass die... Soll ich es einfach vorlesen?
Ja, mach doch.
Es ist nicht super lang.
Ja, mach doch.
Hau
rein. Soll ich das machen?
Ja, mach.
Ja, als Weihnachtsgeschichte.
Ja, das ist meine Weihnachtsgeschichte. Dann habt ihr noch ein bisschen Kitsch zum
Oma Abstehen. Elena erzählt uns jetzt ein Märchen.
Genau, ich bin jetzt wieder die Oma und ich lese euch jetzt eine Geschichte vor, liebe Kinder. Also, 10 Weihnachtsengelein. Schon seit Wochen plagen sich 10 Weihnachtsengelein fürchterlich, dass für jeden auf der Erde ein Geschenk noch fertig werde. Das übrigens noch mit SZ. Nur damit man sieht, wie alt dieses Buch ist.
Aber die Reime sind schon cool.
Ja.
Aber nicht mehr in Fraktur immerhin.
Ein Englein bleibt im Bett mit Fieber, mit 9 Flügs zu der Erde lieber. 9 Engelein zu Erde eilen, doch dann muss eines noch verweilen. Es hängt am Himmel Sterne an und ruft, fliegt ihr nur schon voran. Wenn ich die Arbeit hab gemacht, so folge ich euch anderen 8.
Wie süß.
Wir blättern wieder eine Seite um, es ist wieder ein Engelchen weg.
Jetzt muss ein Glöckchen kommen.
Im Tannenwald fangen sodann 8 mit dem Christbaumschneiden an. Ein Englein kann's besonders gut, drum stapft es bald schon frohgemut zum kleinen Dorf am Waldesrand und 7 staunen allerhand. Es klingen Glocken, Flockenstieben, als mit dem Weihnachtsschlitten 7 den weißen Winterwald durchfahren. Ein Englein, wie in allen Jahren, wünscht hier den Tieren ein frohes Fest, es drum die anderen 6 verlässt.
Das ist aber auch ein legitimer Grund.
6 Englein backen Weihnachtstorten und leckere Plätzchen. Viele Sorten. Die verzieren sie zum Schluss mit Mandeln oder Zuckerguss. Ein Englein sieht man Kuchen tragen, während 5 sich weiter plagen. In dieser Werkstatt geht's hoch her. 5 Spielzeugmacher mühen sich sehr. Und bald schon legt ein Weihnachtsengel für Jörg, den kleinen süßen Bengel, den Bären unter den Weihnachtsbaum. 4 freuen sich. Hi, der Jörg wird schauen. Es ziehen der Weihnachtsenglein 4, begleitet von so manchem Tier, mit ihrem Schlitten übers Land. Ein Englein hebt zum Gruß die Hand und ruft, fahrt los, ich folge schon. Bergabwärts rodeln 3 davon.
Wie süß dieses Eichhörnchen einfach
ist. Super süß, oder? Es teilt sich nun an einem Steg für 3 der Engelein der Weg. 2 gehen nach rechts, 1 geradeaus zu einem einsam stehenden Haus. Mit einem schönen Weihnachtsbaum, 2 Engelein bemerken es kaum. Für 2 Engelein gibt's nun auf Erden nicht mehr viel zu tun. 1 schaut ganz schnell zum Fenster rein, wie sich die braven Kinder freuen. Ein anderes zündet mit Bedacht die Kerzen an zur heiligen Nacht.
Ich hab schon voll die Gänsehaut.
Oh. Ein Englein ruft ganz aufgeregt: Erzählt, was habt ihr Neuen erlebt? Haben denn auch wirklich allen die Geschenke gut gefallen? Es ist schon spät und schließlich gehen ins Wolkenbett der Englein 10.
Ach, wie süß. Ist das süß?
Und dann sind die da auch alle schlafen auf ihrer Wolke.
Du findest süß.
Ja, fett drauf die Empfehlung Kindergartenalter. Ja. Aber ich find's süß.
Ich find's auch. Ich liebe das. Ich habe auch gerade richtig Gänsehaut und bin ganz gerührt.
Ja.
Das ist halt Weihnachtsengel für mich. Eigentlich ist das der einzige Weihnachtsengel.
Elena, wir wollten doch heute nicht so kitschig werden. Ja. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Aber es ist auch schön. Ich freue mich trotzdem.
Ja, okay. Dann würde ich sagen,
in diesem Sinne wünschen wir euch ganz schöne Festtage, ja, wenn ihr feiert.
Wenn nicht, frohe Weihnachten, ihr Lieben.
Genau. Wenn ihr nicht feiert, natürlich trotzdem eine ganz gemütliche und schöne Zeit.
Ich glaube, gut essen werdet ihr so oder so.
Das gehört auch zu Weihnachten
dazu. Ja, muss.
Genau. Und ja, wir
flattern jetzt ab.